Wir wollen sprechen über einen ereignisreichen vierten Spieltag in der Bundesliga der Frauen. Mensch, was ist da passiert? Wir werden gleich darüber reden mit Adriana Behrens und Carmen Höflin jetzt hier im Rasenfunk.
Heute im Rasenfunk.
Ich habe keine Worte, ganz ehrlich, es ist so einfach unglaublich, hier zu stehen mit diesem Mädels und deutscher Meister heute zu werden. Ich schwöre, es ist das geilste Gefühl, was man haben kann.
Alles zur Bundesliga der Frauen.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich begrüße euch sehr herzlich im Rasenfunk und ich freue mich sehr, heute Fußball-Profi, fast Profi-Expertise zu haben. Und ach, ist das eine ganz tolle Runde. Adriana Behrens ist hier unter anderem. Schau, da stolper ich schon beim Namen. Adriana, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Bin total gehypt, merke ich gerade. Nicht nur, dass ich im Cold Opener dreimal nacheinander gesagt habe, dass wir gleich über die Spiele reden. Wir reden jetzt übrigens gleich über alle Spiele, liebe Hörerinnen und Hörer. Und das tun wir nicht nur mit Adriana, sondern auch mit Carmen Höflin, die ihr ja unter anderem von der Zone auch kennen dürftet. Hallo Carmen, schön, dass du da bist.
Hallo zusammen, hi.
Ja, wir haben einen wirklich interessanten Spieltag hinter uns. Wie immer haben wir es so gemacht, dass wir die Spiele aufgeteilt haben zwischen euch. Jede von euch hat drei gesehen, mindestens. Und ich habe alle sechs gesehen und wir wollen gleich mit dem Kracherspiel beginnen von diesem Spieltag. Das fand in Frankfurt statt zwischen der SGE und dem VfL Wolfsburg. Und für alle diejenigen, die das Pech haben, das verpasst zu haben, denn es hat sich wirklich gelohnt, liebe Hörerinnen und Hörer, habe ich hier kurz den Spielfilm. Die Eintracht kommt gleich gut ins Spiel. Anjomi hat eine super Chance, aber Hegering klärt noch vor der Linie. Später wirft sich Brandt gerade noch in einen Schuss von Elisa Sens. Die Eintracht spielt eine gute erste halbe Stunde. Klein-Herne wandelt allerdings auch schon am Ende der ersten Hälfte am Rand zu Gelb-Rot. Und dann kommt die 45. Minute. Nach einem langen Pass setzt sich Anjomi gegen Wilms durch und schießt der Ball breit. Hegering an die erhobene Hand. Rim Hussein gibt Strafstoß. Sarah Dorson tritt an und verwandelt zum 1:0. War ein super Schuss ins linke untere Eck. Also geht's mit einem Rückstand aus Sicht der Wolfsburgerinnen in die Kabine und fast direkt nach Wiederanpfiff, genau gesagt 15 Sekunden nach Wiederanpfiff, liegt Wolfsburg schon mit 0:2 zurück. Denn Dunst presst Wilms toll an, Freigang macht mit und legt den gewonnenen Ball auf Anjomi und die erzielt eiskalt das 2:0. Und als dann in der 59. Minute sogar das 3:0 fällt, ist dieses Spiel schon früh entschieden. Die Eintracht spielt sich klasse auf dem linken Flügel durch das Pressing von Wolfsburg. Reuteler passt auf Anjomi im Zentrum, die überlegt zum 3:0 einschiebt. Danach rettet noch Hendrich für die geschlagene Frohms nach einem Fehlpass auf der Linie. Dann pariert Frohms gegen Freigang und Schieber schießt den Nachschuss vorbei. Riesen bekommt den Ball an die erhobene Hand aus kurzer Distanz. Es gibt aber keinen Strafstoß. Und die Eintracht hat trotzdem noch die Möglichkeit aufs 4:0. Aber dann ist irgendwann Schluss und da sind die Wolfsburgerinnen wahrscheinlich dann irgendwann sogar froh darüber gewesen. Denn an diesem Tag ging gar nichts und damit, Carmen, hat man auch schon einen erheblichen Rückstand in der Tabelle. Das werden wir gleich, denke ich, noch thematisieren. Lass mal beim Spiel bleiben. Warum war Wolfsburg so unterlegen oder war Eintracht Frankfurt so stark?
Also ich würde es eher immer in die positive Schiene für Frankfurt schieben, dieses Spiel, weil Frankfurt wahnsinnig gepresst hat, ein abartiges, aggressives Pressing aufgelegt und das über die komplette Distanz vom Spiel. Die haben einen superklasse Fußball gespielt, kombiniert, überall Dreiecke gebildet. Die haben wirklich astreines Spiel hingelegt, eine Topleistung, wie man es sich wünschen kann. Und ich glaube, dieses Spiel war für den Zuschauer auch absolut die beste Werbung für den Frauenfußball. Also wer das verpasst hat, der hat wirklich ein richtig, richtig tolles, hochklassiges und intensives Spiel verpasst.
Adriana nickt. Da ist viel aufgegangen wahrscheinlich vom Matchplan von Nico Anautis.
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann Carmen da nur in allen Punkten zustimmen. Also es hat wirklich super Spaß gemacht, das Spiel zu schauen, auch wenn es nicht unter meinen drei ausgewählten Spielen war. Also ich hab's auf keinen Fall bereut und war wirklich sehr positiv überrascht, wie Frankfurt aufgetreten ist. Ich finde, das ist trotzdem immer noch so eine Mannschaft, da wo man nicht immer weiß, was man genau bekommt, welche Form von Frankfurt man gezeigt bekommt. Manchmal wirklich auf allerhöchstem Niveau, da wo die Spielerinnen ihr ganzes Potenzial rausholen können und manchmal dann doch wieder so ein bisschen enttäuschend, wie man es ja auch letztens erst in der Champions League gesehen hat, mit dem frühen Aus in der Qualifikationsphase. Und ja, ich fand, gegen Wolfsburg war das einfach vor allem zuallererst ein Teamerfolg, weil man wirklich das angesprochene Gegenpressing, das funktioniert nur, wenn alle Spielerinnen zusammen agieren, und das hat man von vorne in der Offensive gesehen bis ganz hinten, da wo die Verteidigerin, eine war ausgespielt, dann war die andere gleich wieder da, und ich finde, das war am Schluss ausschlaggebend gegen Wolfsburg.
Und deswegen hatte die Eintracht eben auch diesen enormen Druck von Beginn an. Also das Pressing war so ein bisschen der Schlüssel, zumindest zur Anfangsphase. Interessanterweise sind da noch gar nicht die Tore gefallen, aber ich glaube, da hat sich schon so eine Unsicherheit bei Wolfsburg manifestiert, die dann eigentlich übers ganze Spiel kaum weggegangen ist. Carmen, hat da die Eintracht etwas besonders gut gemacht oder war da was Überraschendes für dich mit dabei? Weil wir haben sie ja schon öfter mal so gesehen, dass sie eben sehr, ja fast schon überall fallartig ins Pressing gehen, bis an die gegnerische Grundlinie, wenn es sein muss.
Sie haben, glaube ich, einfach ihr Spiel, so wie sie es sich eigentlich vorstellen, komplett so durchziehen können. Und das haben sie schon öfters mal gezeigt, aber an diesem Tag war das wirklich 100% plus. Besser geht es eigentlich fast gar nicht mehr, muss man ja wirklich sagen. Und das hat es auch Wolfsburg so schwer gemacht, weil die so wahnsinnig unter Druck immer standen. Und dadurch konnten sie sich aus den Situationen gar nicht lösen. Sie konnten das Spiel nicht für sich aufbauen. Also das Wolfsburger Spiel wurde dadurch völlig zerstört. Und Frankfurt hat es wirklich überragend durchgespielt. Und hat genau das, was sich vielleicht auch Wolfsburg vorgenommen hat, sich aus den Drucksituationen, die sie natürlich auch bekommen haben von Wolfsburg, aber da haben sie sich super lösen können, hat man auch am dritten Tor gesehen, wo sie sich hinten raus dann gelöst haben. Also wirklich unter hohem Druck, und da ist irgendwie alles zusammengelaufen für Frankfurt an dem Tag.
Was man ja, Adriana, auch gesehen hat bei der Chancenverwertung. Oft genug ein Thema, gerade Nicole Anyomi war in der letzten Saison, in der letzten Rückrunde haben wir darüber gesprochen, und dann hat sie auf einmal angefangen zu treffen. Also diese Kausalität gab es nicht, es war eine Korrelation, keine Angst, so hoch schätze ich den Rasenfunk nicht ein. Aber Adriana, was war denn da positiv an der Offensive von Frankfurt, eben jenseits vom Pressing? Irgendwie muss man ja noch die Tore machen.
Ja, klar, ich meine, mit den Toren gewinnt man das Spiel am Schluss, und ich glaube, da war einfach zuallererst vor allen Dingen die Überzeugung da, die in der ganzen Mannschaft war, und vor allen Dingen eben auch bei den Stürmerinnen, dass mit der Einstellung auch mal gegen Wolfsburg bekommt man wahrscheinlich nicht diese ganz vielen riesigen Chancen, und wenn man die bekommt, dann muss man die nutzen, um dieses Spiel gewinnen zu wollen. Ich glaube, dass 3 Tore am Schuss fallen, da hätte wahrscheinlich niemand am Schuss damit gerechnet für Frankfurt, auch nicht bei Wolfsburg mit Sicherheit. Und klar, dass Anyomi da auch zweimal aus dieser Position, wo man auch von der hundertprozentigen sprechen kann, die sie in der Vergangenheit nicht immer gemacht hat. Und ich glaube, auch dadurch, dass an diesem Tag so viel Gutes, Positives zusammengekommen ist, war das einfach nur das Sahnehäubchen am Schluss auch. Wenn es läuft, dann läuft's. Wenn man im Flow ist, dann funktioniert's. Und ich glaube, das war einfach, das hat einfach zu Frankfurt gepasst an diesem Tag. Sie haben das herausgefordert. Sie haben vielleicht auch in ein paar Situationen manchmal das Glück auch gehabt. Und am Schluss, ich meine, Laura Freigang hatte trotzdem auch wieder eine hundertprozentige, hat die am Schluss nicht gemacht. Elfmeter hat Dawson dieses Mal geschossen, weil sie im letzten Spiel verschossen hat. Vielleicht auch ganz interessant. Aber ich glaube, schlussendlich kann Frankfurt da auf jeden Fall sehr zufrieden sein mit der Chancenauswertung.
Ja, ich finde auch die Defensivleistung eben, wenn ich da noch drauf eingehen darf, also die darf man da auch gar nicht vergessen bei allem Angriffspressing oder Gegenpressing, also wie die Defensive von Frankfurt gestanden ist, ist wirklich auch sehr herauszuheben. Gerade auch Sarah Dorsum, die jetzt sicherlich auch öfters mal in der Kritik stand, sich aber dann auch das Herz nimmt, den Elfmeter schießt, also das noch zudem, aber auch hinten drin wirklich auch wieder einen Top-Spielaufbau gemacht hat. Das Zweikampfverhalten, also auch von den kompletten Reihen hinten, wirklich 1A, und da hat einfach, wie Adriana auch schon gesagt hat, alles zusammengepasst, und vor allem die Köpfe waren halt auch immer frei, und jeder wusste die Laufwege. Das war halt ganz bestimmt. Es waren immer Anspielstationen da, und es hat sich angefühlt, als hätte die Mannschaft schon 20 Spiele mit dieser 11 bestritten oder mit diesen 18 im Kader, und das war wirklich sehr, sehr, sehr eingespielt an dem Tag, wo wirklich alles funktioniert hat. Oder nahezu alles, natürlich nicht alles. Ist ja ein Fehlerspiel.
Es hätten ja sogar noch mehr Tore fallen können. Also zweimal allein rettet eine Wolfsburgerin noch vor der Linie. 5 Großchancen zählt Opta für Eintracht Frankfurt. Der VfL hatte keine einzige, also laut Opta, in dieser Kategorie. Aber ich finde das sehr gut, dass du die Defensive nochmal ansprichst, weil das ist mir auch aufgefallen. Und das hätte ich nicht unbedingt so erwartet, denn Kleinherne sieht schon in der 7. Minute gelb. Wolter sieht in der 17. Minute gelb. Und ich habe es ja angesprochen im Spielfilm. Kleinherne hat sich dann auch so ein kleines Scharmützel auch mit Linus Bernstein eingelassen und stand, glaube ich, wirklich kurz vor gelb-rot. Also es hat mich eigentlich gewundert, dass sie in der 2. Hälfte nochmal für eine Viertelstunde auf dem Feld stand. Aber sie hat es ja gut hinbekommen, deswegen hat alles gut funktioniert. Aber wie die sich gegenseitig unterstützt haben, weil dadurch, dass das Pressing so hoch war und auch so fraubezogen, mussten die ja hinten 1-gegen-1 verteidigen, beziehungsweise da hat vielleicht manchmal Wolfsburg auch den Fehler gemacht, dass Bernstein manchmal ein bisschen auf sich allein gestellt war. Und dann haben sie sich immer gegenseitig geholfen. Also eine ist draufgegangen, die andere hat die Tiefe abgesichert. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und im Umschaltverhalten wiederum fand ich die Außenverteidigerin, also Wolter und Riesen, sehr wichtig, weil die Dreiecke, die du angesprochen hast, Carmen, die haben sich ja vor allem auch deshalb so gut bilden lassen, weil du hattest eben Riesen, Dunst und Reuteler auf einem Flügel, und das war jetzt nicht immer in der Kombination, es war auch manchmal Laura Freigang, es war auch manchmal Nicole Anjomi, aber so grob hattest du auf jeden Fall immer 3, und das war immer ein 3-gegen-3 bei Wolfsburg, was man dann ausspielen konnte, und auf dem anderen Flügel logischerweise auch, mit eben dann Anjomi, Sens und Pia-Sophie Wolter. Also das war ein sehr schlauer Plan, und gleichzeitig, und das finde ich leitet so ein bisschen über zur Wolfsburger Perspektive auf dieses Spiel, war ja die Ausführung zwar überraschend, also dass es so gut funktioniert hat, der Plan an sich finde ich aber nicht, weil so haben wir ja Eintracht Frankfurt schon gesehen an den guten Tagen. Wie kann denn das sein, Adriana, dass sich der VfL Wolfsburg davon so nachhaltig beeindrucken lässt? Es gab bessere Phasen in diesem Spiel, aber es gab eigentlich nie eine richtig gute Phase. Vielleicht die beste noch zwischen 2:0 und 3:0, aber mit dem 3:0 war es dann fast so ein bisschen vorbei für den VfL. Was hat da gefehlt?
Erstmal, ich würde sogar sagen, dass nach dem 2:0 sogar so ein kleiner, ja, nochmal so ein, ja, doch ein großer Dämpfer gekommen ist, dadurch, dass es gleich nach der Halbzeit gefallen ist und wo man sich vielleicht nochmal vorgenommen hat, okay, jetzt geben wir nochmal richtig Gas, jetzt gehen wir auf das Unentschieden, und wenn natürlich dann, ich glaube, es war 17 Sekunden nach Wiederanpfiff, dann fällt schon wieder das Gegentor, dann bist du natürlich auch erstmal wieder am Boden zerstört. Aber wenn man nochmal von Beginn an schaut, ich glaube, in gewisser Weise war Wolfsburg da schon überrascht auch, wie stark Frankfurt das Angriffspressing auch gelungen ist, wie schwer sie es haben, da rauszuspielen. Also auch bei Merde Froms, da wo man normalerweise nicht so häufig auch Fehler sieht, weil beim Rausspielen zum Teil eben Fehlpässe beziehungsweise auch weit geschlagen, was normal nicht so häufig vorkommt. Und auf der anderen Seite finde ich auch, dass der Wolfsburger Angriff auch nicht so richtig ins Rollen gekommen ist. Klar, Brandt hatte dann trotzdem ihre Aktion, Bernstein ist ein paar Mal durchgekommen. Aber da fand ich auch, dass direkt zum Tor, du hast vorhin schon gesagt, keine Großchancen, dass da dann doch irgendwie der letzte Ticken gefehlt hat und dann vielleicht auch so eine, wie man in den vergangenen Saisons gehabt hat, so eine Eva Payo, die einfach dann auch aus nichts dann irgendwie was macht und ein Tor erzielt. Und bei Bernstein hatte man dann trotzdem das Gefühl, im Abschluss hat es dann auch gehakt. Und ich glaube, im Zentrum hat sich da auch sehr, sehr viel entschieden, dass da die wichtigen Zweikämpfe nicht gewonnen wurden, dass die in Richtung Frankfurt ausgefallen sind, und deswegen ging eigentlich bei Wolfsburg, finde ich, wenn überhaupt, was über die Flügel, und dann hat eben das gut funktioniert über die Eintracht-Verteidigung, dass dann doch immer wieder eine Spielerin da war, die gestellt hat, selbst wenn die andere ausgefallen ist, und dadurch dann auch sehr wenig zugelassen wurde bei einer ja normalerweise sehr starken Wolfsburger Offensive.
Ist es der Downfall vom VfL Wolfsburg, den wir hier sehen, Carmen, überspitzt formuliert?
Nein, das würde ich jetzt gar nicht so sagen. Ich finde es immer ganz lustig, wie die Medien oder die Menschen an sich immer es hypen, wenn Wolfsburg jetzt gerade die Champions League wirklich auch jetzt die letzten 2 Spiele mit, 5-0 und 7-0 gewonnen hat. Und dazwischen ja auch noch ein Spiel hoch gewonnen hat. Also da hieß es, Wolfsburg wieder voll in der Spur. Jetzt ist ein Spiel halt daneben gelaufen. was, glaube ich, diese Saison und vermutlich auch nächste Saison, weil es jetzt so ein Entwicklungsprozess ist bei Wolfsburg, weil viele Spieler weggefallen sind und weil auch ein kleiner Umbruch stattfindet. Das passiert halt leider Gottes in dieser Situation dann mal. Aber grundsätzlich ist das Potenzial immer noch da, dass sie zumindest mal um die Champions League-Plätze immer noch kämpfen. Also ich habe es ja schon zu Beginn gesagt, dass ja die Meisterchancen sind natürlich auch noch da, es sind aber schon 5 Punkte. Aber ich habe schon von Beginn an Bayern viel souveräner und konstanter, auch vom Kader her, gesehen. Aber ja, es ist halt ein Prozess eben, das ist schwierig vielleicht für einen Außenstehenden zu erklären, aber wenn eine Mannschaft so einen Umbruch hat, eben auch von, also altersmäßig, das wird jetzt in Zukunft auch noch so weitergehen. Weil wenn man sieht, wie viele Verträge auslaufen und so weiter, welche Altersstruktur die Mannschaft hat, das wird jetzt halt alles nach und nach aufgebaut. Sie geben auch jüngeren Spielerinnen jetzt die Chance, aber ja, da ist jetzt nicht, darf man nicht alles schwarz malen, was jetzt da passiert. Das kommt vor, das kann auch Bayern noch vorkommen, dass sie ein Spiel nicht so souverän gewinnen, wie es jetzt die letzten 4 Spiele gemacht haben, dass da auch mal ein Bruch reinkommt. Also ich sage immer gern, es sind keine Maschinen, das passiert und es ist menschlich. Ja, und solche Tage gibt's. Da muss man jetzt wieder den Mund abwischen. Also man hat es auch gesehen an den Emotionen, fand ich, im Spiel. Mhm. Also gerade Alexandra Popp und so, die waren wirklich ziemlich genervt und ja, so richtig gereizt. Also es war echt ein sehr hitziges Spiel auch, empfand ich so. Mhm. Was ich ja zum Anschauen immer sehr, sehr schön finde, weil da ist dann so richtig Emotionen und Power drin. Also ich liebe das, habe ich auch gern gespielt. Und ja, aber wie gesagt, es kommt vor und nächstes Spiel schaut es dann wieder anders aus. Vielleicht war die Champions League vielleicht auch noch ein bisschen im Kopf. Man weiß es nicht, aber ja, Mund abwischen und weiter.
Wie siehst du es, Adriane? Würdest du dir größere Sorgen rund um Wolfsburg machen? Es scheint so irgendwie das Diskussionsthema zu sein, was uns so durch die letzten 1,5 Jahre mitbegleitet eigentlich.
Ja, also wir hatten ja auch in der vergangenen Saison dieses große Thema, findet diese Wachablösung statt und so weiter. Und ich finde, wenn man jetzt die letzten 2 Jahre anschaut, kann man schon sagen, dass der FC Bayern den VfL Wolfsburg überholt hat, würde ich schon so sagen. Ich finde, wenn man das direkt vergleicht, Bayern ist deutlich konstanter und liefert eben ab, auch in Spielen, da wo es vielleicht nicht mal so läuft. Sie schaffen es trotzdem irgendwie zu gewinnen. Und beim VfL Wolfsburg, finde ich, sind trotzdem viele Sachen, die dann, da wo doch dann noch ein Fragezeichen dahinter steht, da wo ich finde, hat man vielleicht im Sommer auch mal ein paar Chancen versäumt, vielleicht ein paar Positionen noch besser aufzufüllen, zu verstärken, gerade was die Verteidigung angeht. Also klar, wir haben mit Hendrich und Higgering eine super starke Innenverteidigung, aber ich finde trotzdem da, wenn man in die Zukunft blickt, aktuell nicht, sehe ich da nicht den großen Plan dahinter, wer dann direkt dahinter kommt oder auch jetzt auf dem Niveau schon spielen könnte. Und wenn man das auf die ersten 3 Plätze betrachtet, hieß es ja auch zu Saisonbeginn, dass Frankfurt auch die große Chance hat, dieses Jahr vielleicht auf Platz 2, und ich glaube, das ist auf jeden Fall realistisch, wenn sie dieses Niveau, das sie aktuell haben, weiterhalten. Und dann könnte es schon gut sein, dass Wolfsburg sogar auf Platz 3 abrutscht. Aber was auf jeden Fall, was ich weiter sehe, dass sie unter den besten 3 Mannschaften in der Frauen-Bundesliga bleiben werden. Dafür ist die individuelle Qualität trotzdem noch sehr hoch. Und da bin ich mir sicher, dass sie auch wieder in die Spur reinfinden werden. Aber eben vielleicht nicht unbedingt, dass es dann wirklich um den Kampf direkt um die Meisterschaft reichen wird.
Ich muss sagen, ich habe schon so ein paar Fragen, was Wolfsburg angeht. Also auch was das aktuelle Wolfsburg angeht und gar nicht jetzt quasi schon so sehr in die Zukunft gedacht. Ich finde es schon erstaunlich, wie wenig pressingresistent manche Spielerinnen sind oder beziehungsweise wie häufig jetzt der VfL genau damit Probleme bekommen hat. Ich meine, letztlich sind sie so letztes Jahr in der Champions League-Qualifikation ausgeschieden, weil sie einfach 2-mal von einem Gegner sehr gut gepresst wurden. Und da gibt es manche Spielerinnen, die damit Probleme haben. Also in dem Spiel fand ich, dass Lynn Wilms da oft so diejenige war, wo dann oft der Fehlpass eingesammelt werden konnte von Eintracht Frankfurt. Und zum anderen, wie sich, und das hat sicherlich auch mit Transfers zu tun, aber die Lösung gegen Pressing so verändert haben. Inzwischen ist es wirklich nur noch Innenverteidigerin auf Außenverteidigerin und von da versucht man irgendwie den Flügel entlang zu kommen. Das Zentrum wird fast gar nicht mehr verwendet im Spielaufbau und dementsprechend verwundert es dann auch nicht so. Es hängt nicht kausal miteinander zusammen, aber auch weiter vorne, also in den offensiven Zehnerraum. Und da wissen wir ja, da wird es ja richtig interessant, wenn Hut, wenn Brandt, wenn Pop, wenn die sich da reinfallen lassen können und aufdrehen können, dann hat jede Hintermannschaft und auch die von Eintracht Frankfurt hätte da Probleme bekommen. Aber in dem Spiel, es war wieder eins von diesen Spielen, wo dieser ganze Feldbereich eigentlich nicht so wirklich gefunden wurde, weil ihn Frankfurt gut zugemacht hat, aber Wolfsburg hätte eigentlich schon die Qualität da reinzuspielen auch mal und das machen sie nicht. Und das finde ich schon zumindest erwähnenswert, ohne dass ich jetzt auch irgendwie sagen würde, Wolfsburg wird nie wieder ein Spiel gewinnen oder das ist jetzt nur die Schuld vom Trainer oder so. Aber es ist ein Muster, was sich immer wieder wiederholt. Und ich bin sehr gespannt darauf, wie jetzt andere Gegner des VfL mit dem, was man da im Videomaterial sehen konnte, jetzt agieren werden, weil nicht jedes Team schafft es, das so über ein Spiel durchzuziehen wie Eintracht Frankfurt, weil da musst du eben auch eine enorme Qualität und Physis im Kader haben, aber mal so für 15 Minuten kriegt es jeder hin. Hat es auch Jena ganz gut gemacht, zum Beispiel gegen Wolfsburg, sogar länger als 15 Minuten. Und das finde ich interessant, weil beim FC Bayern, über den wir gleich sprechen, sehen wir auch Probleme, aber die sind eigentlich nicht so wiederholbar. Also die bringen sich eher so selber in Probleme und mal ist es irgendwie der eine Flügel oder die eine Spielerin, aber es ist nicht so was Systematisches. Ich finde, das ist schon ein großer Unterschied zwischen den beiden Teams.
Also ich finde, es ist auch ein Unterschied zur letzten Saison. Wolfsburg hat letzte Saison oftmals die Außenverteidiger ins Zentrum reingezogen zum Spielaufbau. Und das ist diese Saison noch gar nicht sichtbar gewesen. Diese Saison versuchen sie es eher ein bisschen breiter zu machen und über außen aufzubauen. Aber ich habe das Gefühl, sie nehmen sich dadurch die Kreativität, weil sie zu früh außen sind und dann dadurch gar nicht so richtig in das letzte Drittel in die gefährlichen Situationen kommen oder das Tempo dann noch mit in die Spitze nehmen können. Also sie stagnieren so ein bisschen im Mittelfeld oder aus der eigenen Hälfte schon raus. Also ich weiß nicht, ob der Plan, der neue vermutlich, weil so sieht's bei mir zumindest danach aus, ob der noch nicht aufgeht oder ob man sich vielleicht überlegen sollte, vielleicht wieder zum alten Spielaufbau zurückzukehren.
Ja, sehr, sehr guter Punkt. Das ist natürlich auch nochmal wichtig, wie die Außenverteidigerinnen jetzt eingebunden werden. Naja, wir werden es beobachten. Ich bin sehr gespannt, wie es für den VfL in der Champions League laufen wird. Die Roma, Galatasaray und Lyon sind die Gruppengegner. Gegen die Roma wird man auch starten. Zunächst wird man allerdings auch zu Hause gegen Leipzig jetzt erstmal in der Liga weitermachen. Leipzig 2 Punkte vor dem VfL, der eben, wie gesagt, jetzt schon 5 Punkte hinter Bayern ist. Ich glaube, an der Stelle, bevor wir weitermachen, müssen wir aber noch ein Thema kurz erwähnen. Adriana Alexandra Popp hat heute ihre Nationalteam-Karriere beendet. Es fühlt sich fast so banal an, aber was geht dem Team dadurch verloren? Also banal ist die Frage, weil die Antwort so groß ist, logischerweise.
Ja, vor allem erstmal eine Ikone im Frauenfußball, nicht nur in Deutschland, sondern insgesamt, würde ich sagen. Also über viele Jahre weg war sie ja jetzt doch das Gesicht von der Nationalmannschaft in der Form. Natürlich auch als Kapitänin hat die viele Erfolge angeleitet. Also jetzt zuletzt natürlich bei Olympia. Es ist sehr schön, dass sie da nochmal so einen letzten Erfolg mit der Nationalmannschaft mitnehmen konnte. Jetzt, glaube ich, in Duisburg bekommt sie auch ihr letztes Spiel, ihren letzten Einsatz bei der Nationalmannschaft, wo es auch angefangen hat für sie. Ist natürlich auch schön, dass sich da nochmal der Kreis schließt in gewisser Weise. Bei mir bleibt auf jeden Fall in Erinnerung, wie sie bei der EM 2022 aufgetreten ist. Da, ich glaube, davor hatte sie ja noch nicht bei der EM ein Tor geschossen und dann wirklich im ersten Spiel gleich und mit die beste Spielerin des Turniers gewesen und dann im Finale gefehlt. Das war natürlich extrem bitter, aber da wird der deutschen Mannschaft auf jeden Fall eine ganz große, vor allem Persönlichkeit fehlen, die super viel Tore geschossen hat, eine Teamplayerin ist mit großer Mentalität. Aber sie hat ja auch gesagt, bei ihr fehlt jetzt erlischt das Feuer so ein bisschen und da ist es, finde ich, auch sehr selbstlos, wenn sie da jetzt ihren Rücktritt verkündet und dann anderen jetzt auch den Vorzug lässt, bei denen vielleicht das Feuer wieder ein bisschen mehr brodelt.
Ja, und vor allem lenkt ja, glaube ich, den Blick darauf, wenn eine Spielerin sagt, eben dass bei ihr langsam auch das Physische zu merken sei. Und du siehst es ja auf dem Feld gar nicht. Also wenn irgendjemand brennt in jedem Spiel, auch in diesem Spiel gegen Eintracht Frankfurt, dann ist es ja Alex Popp. Und das zeigt ja erst, wie anders die Zeiten sein müssen, in denen nicht die Kameras auf sie gerichtet sind, weil sie gerade auf dem Spielfeld steht. Also ich finde, es wirft auch nochmal einen Blick darauf, auf den Großteil der Zeit, den wir als Beobachtende gar nicht mitbekommen, nämlich was passiert rund um Spiele, wie muss man da regenerieren und wie reagiert vielleicht auch der Körper auf diese Belastung, weil auf dem Feld hätte ich noch nicht erkannt, dass sie irgendein Feuer fehlt und vielleicht hat sie es auch so gar nicht gemeint. Carmen, was sind deine Gedanken zum Rücktritt von Alex Popp?
Ja, Adriana hat jetzt schon das meiste eigentlich erwähnt. Also es geht eine ganz, ganz große Leaderin vom Team, die Mentalität, was sie da mitgebracht hat, wie sie die Mannschaftskolleginnen angesteckt hat, wie sie das Team immer mitgerissen hat. Also sie musste nicht mal ihre beste Leistung auf den Platz, also ihre beste körperliche Leistung auf den Platz bringen, fand ich, sondern ihre Präsenz, dass sie alleine schon drauf stand, hat oftmals schon ausgereicht, weil das für die Gegnerin, als sie hat immer die Gegner auf sie gezogen, also viele Räume geschaffen dadurch für andere und Kopfballmonster des letzten Jahrzehnts oder Jahrzwanzigst. Ich habe ja auch schon gegen sie gespielt. Ich frage mich ja nach wie vor, fühlt sich dann immer so an, wie wenn die Spielerinnen schon, keine Ahnung, 25 Jahre auf dem Platz stehen. Und Chapeau für die Leistung bis dato. Ich meine, sie spielt ja, wir haben sie ja trotzdem noch in der Bundesliga. Hoffentlich auch weiterhin, wissen wir ja nicht. Stellen wir ihr natürlich auch frei, wie sie sich fühlt, soll sie das entscheiden. Und das finde ich auch gut, dass sie sich da von niemandem beeinflussen lässt und die Entscheidung für sich auch selber trägt, weil das ist, glaube ich, als Spielerin ganz wichtig, dass man das von innen raus auch trifft, dass man hinterher auch keine Entscheidung bereut. Weil ich glaube, das ist so das Schlimmste, wenn man sagt, ach, hätte ich nur noch eine Saison oder noch ein Turnier. Das ist ganz, ganz schwierig aus Spielerinnensicht. Und deswegen glaube ich, dass sie da im Reinen ist. Und ja, jetzt liegt's dann an neuen Spielerinnen, jungen Spielerinnen, die Aufgabe von ihr zu übernehmen. Und ich denke, dass Christian Wück das auf jeden Fall nach und nach gut aufbauen wird und ist auch immer eine Chance für junge Spielerinnen.
Und ich glaube, man darf halt nicht vergessen, nur weil man sie schon so lange erlebt hat, wie wichtig diese Spielerinnen auch als Identifikationsfiguren sind. Also als ich mit dem Frauenfußball in Berührung kam, so dass ich mich dafür interessiert habe, war Birgit Prinz die eine über allen Stehende. Also wenn wir jetzt von Stürmerinnen sprechen. Davor war es Heidi Mohr. Da musste ich mir aber zum Beispiel schon anlesen. Das hatte ich damals schon gar nicht mitbekommen, da war ich noch zu jung. Und ich glaube, danach musst du Alex Popp dann als Dritte schon nennen. Also ich fand es absolut bemerkenswert, wie viele jetzt auch auf Instagram zum Beispiel unter ihrem Posting geschrieben haben, wegen dir habe ich angefangen, Fußball zu spielen oder ich wollte immer so sein wie du auf dem Platz. Und ich kann das auch sagen als ein Vater von fast 11-jährigen Zwillingen, die mit großer Begeisterung das sehr empfehlenswerte Buch, das Mara Pfeiffer zusammen mit Alex Popp geschrieben hat, dann zeige ich es euch eben auf dem Platz. Das haben die beide gelesen und sie ist ein absolutes Vorbild und sie ist ein Grund, warum Mädchen anfangen, Fußball zu spielen, sich für Fußball zu interessieren, warum sie sein wollen wie sie. Und ich glaube, das ist vielleicht im Frauenfußball oder im Fußball der Frauen noch ein viel wichtigerer Faktor, weil er eben noch nicht so groß ist wie der Fußball der Männer. Und auch das ist eine Aufgabe, die sie erfüllt hat, ohne dass sie irgendwie darum gebeten hätte. Aber sie ist da so reingerutscht, ich glaube auch mit allen negativen Seiten, die sowas auch hat. Und auch da finde ich diesen selbstbestimmten Rücktritt wichtig und dass es jetzt auch nochmal die Möglichkeit gibt, sie zu sehen in Duisburg. Und sie wird ja nicht weg sein aus dem Frauenfußball. Und gleichzeitig bin ich total gespannt, wer wird jetzt die nächste Alex Popp? Also wer reiht sich jetzt ein in diesen Stürmerinnen-Olymp? Es gibt natürlich noch mehr Identifikationsfiguren, aber ich habe den Eindruck, dass diese drei, die ich jetzt genannt habe, da schon immer so herausgeragt haben. Ich bin total gespannt darauf. Und so richtig überraschend war es jetzt nicht, dass es passiert ist, dass es jetzt direkt nach diesem Spiel passiert, hat mich ein bisschen überrascht. Wer weiß, wie das geplant war. Aber ja, ganz besondere Spielerin und lest das Buch, das sie gemeinsam mit Mare geschrieben hat. Sehr, sehr, sehr empfehlenswert. So, das war ein kleiner ungeplanter Exkurs. Entschuldigt bitte, aber es musste sein. Kann ja nicht sein, dass wir hier eine Sendung über die Bundesliga machen und das dann nicht erwähnen. Ich habe schon gesagt, dass es für Wolfsburg jetzt dann gegen RB Leipzig zu Hause weitergeht. Dann reist man nach Rom und dann spielt man zu Hause gegen den FC Bayern. Also da hätte man ja auch die Möglichkeit, diesen Rückstand von 5 Punkten vielleicht wieder zu verkürzen. Vielleicht reden wir dann auch ein bisschen anders über den VfL. Eintracht Frankfurt wiederum ist jetzt Tabellenzweiter, 2 Punkte hinter den Bayern. Eintracht, 1 von 3 Teams, das noch ungeschlagen ist in dieser Saison. Es geht jetzt dann zur SGS Essen und dann zu Hause gegen den SC Freiburg. Und damit kommen wir zum Spiel des FC Bayern. Denn dass der FC Bayern an der Tabellenspitze steht, ist vielleicht nicht überraschend, aber die Art und Weise, wie man sein Spiel in Bremen gestaltet hat, das war es vielleicht doch. Und deswegen wollen wir da jetzt rüber sprechen. Der Spielfilm beginnt im Grunde in der 6. Minute. Da wird Bayern ein Treffer wegen Abseits aberkannt. Es ist mal wieder nicht so sagen, ob das stimmt. Danach schießt Mahmoud aus großer Distanz an die Latte und in der 26. Minute passiert dann das Erste, was auch auf der Anzeigetafel landet. Erst geht Bühl ins Zentrum und wird gefunden, passt auf Harder, die von rechts flankt. Schüller verpasst und irritiert Gwin noch, die nicht rankommt, aber aus dieser Szene entsteht dann eine Ecke und die wiederum bekommt Schüller von Clara Bühl mustergültig am zweiten Pfosten auf den Fuß und trifft Wolle zum 1:0. Sophie Weidauer ist da nicht ganz hinterhergekommen. Dann springen wir schon in die 2. Hälfte, 51. Minute. Vigos Dottir sieht gelb-rot nach einem Foul an Weidauer. Die erste gelbe Karte war zwar ziemlich hart, aber mit 2 kleinen Fouls in kurzer Zeit berechtigt sie eigentlich, also ist dieser Platzverweis mehr als gerechtfertigt, würde ich sagen. Sie spielt vorher einen Fehlpass und versucht den dann ein bisschen auszugleichen. Ab jetzt spielt der FC Bayern in Unterzahl und die große Frage war, stolpert die denn jetzt vielleicht? Es gibt allerdings kaum große Chancen, weil auch Werder Bayern erstmal machen lässt. Lara Schmidt köpft einen Freistoß knapp am Tor vorbei. Siems kommt nach einer Flanke nicht sauber zum Schuss. Groß muss einmal gegen Juliane Wirtz aus kurzer Distanz parieren. Und dann kommt in der 70. Minute aber das, wovor der SVW sich vielleicht versucht hat zu schützen mit dem zögerlichen Ansatz in Überzahl. Bühl setzt sich super auf dem linken Flügel durch und passt auf Stanway. Die hat zentral viel zu viel Platz und trifft mit einem super Schuss aus der Distanz zum 2:0. In der 82. Minute sieht dann Groß gelb für Zeitspiel. Weidauer kommt nochmal frei zum Schuss, verfehlt das Tor aber. Und dann kommen 2 Tore der Marke. Naja, die schießt halt der FC Bayern. 85. Minute Harder, also direkt nach dieser Chance von Weidauer ist das. Harder kommt nach einem Chipball von Lohmann hinter der Kette an den Ball, geht an Livia Peng vorbei und erzielt das 3:0. Und nur 1 Minute später bekommt Damjanovic ein 1-gegen-1 gegen Lara Schmidt, zieht einfach an ihr vorbei, geht auf Peng zu, überlupft sie. Zack, 4:0. Und Adriana, so gewinnt eben der FC Bayern in Unterzahl dieses Spiel mit 4:0. Und dennoch war es offen, spannend und also ich hätte noch bis zur, naja, eigentlich bis zur 84. Minute hätte ich nicht gesagt, es geht so deutlich aus beim Stand von 2:0. Wie hat denn jetzt der FC Bayern gespielt? War das jetzt eine sehr, sehr gute Leistung, weil man ja in Unterzahl sogar so gewinnt oder wie würdest du das einordnen?
Fangen wir am Anfang an. Also der FC Bayern hat ja lange gebraucht, um wirklich dieses erste Tor dann auch zu schießen. Ich fand, dass sie haben das Spiel kontrolliert, auf jeden Fall, haben den Ball gut zirkulieren lassen und ich finde, dass sie dann aber häufig am Anfang noch zu ziellos waren ein bisschen. Sind vorne in die Räume gekommen, aber dann selten dann doch irgendwie direkt in den Strafraum, direkt die Abschlüsse im Strafraum auch zu finden, ein paar Distanzschüsse, Stanway war, glaube ich, dabei. Aber es hat dann doch wieder irgendwie diesen Standard gebraucht, der so häufig das erste Tor bei Bayern wirklich, müsste man mal nachzählen, wie oft das erste Tor nach einer Ecke gefallen ist. Das ist wirklich eine extreme Stärke von Bayern. Alle Vereine wissen es eigentlich, aber man kann es dann trotzdem irgendwie schwierig verteidigen. In dem Fall dann eben ja Schüller, die dann da super in den Ball reingeht und das 1:0 schießt. Und ja, wenn man dann auch auf diesen Platzverweis von Vigos dort hier schaut, also die Bayern müssen sich eigentlich schon selbst schwer machen, um auch diese Herausforderung zu kreieren, hat man das Gefühl. Aber ich bin auf jeden Fall auch bei dir, dass das gerechtfertigt war, auch das Gelb-Rot. Also da hat sie hat vorher auch schon einmal eine Szene gehabt, da wo sie, glaube ich, Weidauer auch gezogen hat, was in dem Fall gar nicht geahndet worden ist. Da hat sie auch Glück gehabt, dass der Ball dann schon weiter weg war. Und was mich dann allerdings gewundert hat, war, dass Bremen das nicht mehr für sich genutzt hat, dass sie gar nicht versucht haben zu pressen vorne. Sie haben trotzdem weiter ihr Mittelfeldpressing weitergespielt. Und ich meine, wenn du irgendwie eine Chance gegen den FC Bayern haben willst, dann eben, wenn sie zumindest eine weniger sind, wenn du die Möglichkeit hast, sie zu pressen, auch wenn das natürlich schwierig ist, aber zum Beispiel Leipzig hat das diese Saison schon einmal zumindest 45 Minuten lang erfolgreich geschafft, also könnte man sich vielleicht auch als Beispiel in gewisser Weise nehmen. Und dadurch, fand ich, haben sie auch viel Zeit von der Uhr runternehmen können, allein durch dieses hinten hin und her passen, schauen, wo die Lücken bei Bremen sind, und ja, dadurch, dass dann eben auch das 2-0 dann gefallen ist, glaube ich, ist Bremen dann trotzdem, ja, hat irgendwie, mir hat da irgendwas gefehlt, dass sie einfach vorne noch mehr bringen. Ich fand, die einzige, die lange Zeit was gemacht hat, war Mahmoud, die sehr, sehr aktiv war und ja auch diesen einen Schuss an die Latte hatte. Mhm. Und ja, diese zwei Chancen am Schluss, die Bayern dann noch bekommen hat, das ist dann eben die individuelle Klasse, die du sehr schwierig nur verteidigen kannst. Und da sieht man, selbst wenn man eben ja vorsichtiger, sag ich mal in Anführungsstrichen, gegen die Bayern spielt, fallen trotzdem diese Tore. Deswegen bin ich immer noch der Meinung, dass man das Risiko eingehen muss und eben hohes Pressing und so weiter sich trauen muss, um überhaupt eine Chance gegen Bayern zu haben, um überhaupt in Torreichweite auch zu kommen.
Ja, vor allem, weil es gab ja diesen Moment, in dem sie sich nicht so ganz sicher waren, die Bayern, wie sie es jetzt spielen würden. Also erstmal ist es erstaunlich, dass einer erfahrenen Spielerin wie Vigus dort hier das passiert. Ist auch erstaunlich, dass wir schon wieder einen Platzverweis für Bayern sehen und dass es wieder eigentlich keine Auswirkung aufs Spiel hat.
Wieder also, eine Innenverteidigerin.
Wieder, genau, das letzte Mal Linda Sembrandt.
Jetzt, die ja so rasend.
Aber wirklich. Aber direkt danach war es so, dass dann Tove Hansen wieder in die Innenverteidigung gerückt ist und Sam Kerr, die ja diesmal spielen durfte, weil Sarah Satrazil kurzfristig ausgefallen ist, die hat dann Rechtsverteidigerin gespielt. Und es hat einen kurzen Moment gedauert, bis dann mit der Auswechslung von Dallmann und dafür kam dann Caro Simon, dann haben sie es korrigiert und dann haben sie wieder einen Dreieraufbau gespielt. Und ich hätte schon das Gefühl zumindest gehabt, dass Bayern in dem Moment zumindest pressbar gewesen wäre. Und ich bin da wirklich hin und her gerissen, was Werder angeht, weil Werder hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Was absurd klingt, wenn du 0-4 in Unterzahl verlierst, aber es war ein sehr gutes Spiel. Und das, was Werder gut gemacht hat, über die komplette Zeit bis zum Platzverweis eigentlich, war, dass sie auf Bayern gewartet haben, in ihrer Hälfte so ein Mittelfeldpressing gespielt haben und das dann aber in der zweiten Linie von Bayern, also sprich, wenn die über die erste Pressinglinie drüber gespielt haben, da war nichts zu holen. Die Bayern haben es nicht geschafft, in gefährliche Situationen reinzukommen. Also der Ballbesitz war sofort weg, sobald sie noch nicht mal im Angriffsdrittel waren, sondern oft, wenn sie ein bisschen tiefer in der gegnerischen Hälfte waren. Und das lag halt daran, weil da Werder stand, weil Werder da gewartet hat, weil sie es sehr gut gemacht haben, weil sie da so ein 4-4-2 gespielt haben. Und in einzelnen Szenen haben sie aber immer wieder auch rausgeschoben. Und wenn aber Bayern dann im Dreieraufbau aufgebaut hat, was sie ja gerne mal machen, also Innenverteidigerin breit, Stanway lässt sich fallen, dann war Werder auch so, ja, das ist uns alles völlig egal, macht mal einfach und wir warten hier auf euch. Und weil das so gut funktioniert hat, kann ich auch verstehen, dass man dabei geblieben ist. Es ergibt halt nur in Überzahl keinen Sinn mehr, weil Bayern dann halt wirklich auch das gemacht hat, was du ja gesagt hast. Die wollten erstmal gar nichts mehr. Die wollten im Grunde, also sie haben jetzt nicht auf Zeit gespielt, also ein bisschen schon, deswegen hat Maler Groß ja auch gelb dafür gesehen. Aber die haben erstmal den Ball hin und her geschoben und haben sich erstmal angeguckt, was machen wir jetzt eigentlich, hatten dann richtig viel Zeit. Und ich glaube, zumindest in dieser einen Phase hätte Werder das vielleicht ein bisschen mutiger sein sollen. Das, vielleicht ist das, was mir gefehlt hat bei Werder, dass ich das Gefühl hatte, gerade weil so viel doch eigentlich gut war in diesem Spiel, lasst es doch drauf ankommen. Wenn ihr mit fliehenden Fahnen 0-4 verliert, ist ja auch nicht schlimm. Also jetzt haben sie halt quasi mit einem relativ konservativen Ansatz 0-4 verloren. Kannst du verstehen, was ich meine?
Also ich finde auch, dass es genau diese Stärke von Bayern ist, das souveräne Runterspielen, das Abgezockte dann zum Teil auch, also gerade eben wie man spielt, weil es ist halt eine brutal ballsichere und passsichere Mannschaft. Also sieht man, glaube ich, auch an der Statistik, dass sie trotz Unterzahl, so wie ich es in Erinnerung habe zumindest, mehr Ballbesitz und ich glaube, weil das 2-3-fache an Pässen gespielt haben, wie ja. Bremen. Und solche Mannschaften, da zähle ich jetzt auch Wolfsburg dazu oder Frankfurt, also die Ballbesitzmannschaften, auch Hoffenheim spielt diesen Fußball, Die kannst du eigentlich nur brechen, wenn du sie früh presst. Aber das schaffen oftmals Mannschaften eben die erste halbe Stunde oder vielleicht auch eine Halbzeit, vielleicht auch mal 60 Minuten. Und das hat man jetzt auch schon oft gesehen. Auch Potsdam hat es zu Beginn bei Bayern mal geschafft. Die Intensität und das Anlaufen auch oder auch alles kompakt zu halten. Aber Bayern hat immer die Geduld am Ende, um die Lücken zu finden. Und das zeichnet Bayern einfach aus. Die haben eine wahnsinnige Abgestimmtheit drin. Und der Plan ist in den Köpfen ja wie eingefräst mittlerweile.
Der Process ist es ja bei Bayern. Ja, genau. Was ja auch schon genügend Pressekonferenzen.
Herrlich, ich liebe diese Pressekonferenzen.
Ja, ich muss sagen, manchmal ist es mir ein bisschen zu viel, wenn quasi, also verkürzt wird die Frage gestellt, spielen Sie wieder in Rot am Wochenende, Herr Strauß? Und 10 Minuten später hat man alles gelernt über Verschieben, welche mentalen und sonstigen Aspekte im Fußball entscheidend sind. Und
also denkt, ich finde, ja, wenn er auf Deutsch antwortet, geht's deutlich schneller.
Ja, das stimmt allerdings.
Aber sehr cooler Typ, wirklich. Also.
Ja, also man muss dazu sagen, dass wir drei öfter in den Input-Talks mit zugeschaltet sind bei den digitalen Pressekonferenzen vor den Spielen. Und da ist es eben, also er bemerkt es ja selber, er entschuldigt sich immer für seine langen Monologe. Man lernt auch sehr viel. Das Problem ist, ich weiß nicht, Adrian, das hattest du bestimmt auch schon mal. Man wollte eine Frage stellen. Ein Kollege ist vor einem dran oder eine Kollegin stellt eine völlig andere Frage und deine Frage wird aber mitbeantwortet. Und dann denkst du dir, ja gut, also jetzt.
Schon naja. Sehr, sehr häufig passiert, ja.
Aber gut, wir schweifen ab. Gibt es noch was zu diesem Spiel zu sagen? Ich meine, es war dann letztlich eine souveräne Leistung. Was Besonderes hat man jetzt aber, finde ich, von Bayern eigentlich nicht gesehen. Bei Werder fand ich eben diesen Mittelfeld-Pressing-Ansatz erwähnenswert, aber auch mit den Nachteilen, der da hatte. Hast du noch was auf dem Zettel, Adriana, was man wissen sollte zu dem Spiel?
Vielleicht nur noch mal, also dieses, ich fand die Leistung von Georgia Stanway noch mal herauszuheben. Also nicht nur das Tor, was ja, ja, ich glaube, da kann man schon von einem Traumtor sprechen, ja. Wie sie den Ball getroffen hat. Auch ein wichtiges Tor an der Stelle eben, um ja in Unterzahl dann eben noch ein bisschen mehr Sicherheit zu geben. Aber auch, wie sie Verantwortung übernommen hat, nicht nur eben dann als Aushilfskapitänin, als Figus dort ja vom Platz musste, aber auch, du hast schon angesprochen, wie sie sich in die Kette fallen lassen hat, wie sie wirklich das Bayern-Spiel gesteuert hat. Ich glaube, es ist fast jeder Angriff über sie gelaufen. Und die Ruhe, die sie am Ball hat und gleichzeitig die Zweikämpfe, die sie gegen den Ball gewinnt. Und einfach nochmal gesehen, so ein Spiel, da, wie wichtig sie für den FC Bayern ist. Auch so eine Konstante, die drin ist. Eben, glaube ich, Vigo Stotti und Stanway einfach die größten Konstanten im Bayern-Spiel. Und ja, wenn beide wegbrechen würden, ich glaube, dann gäbe es wirklich ein sehr großes Problem. Aber so hat man gesehen, wenn eine wegbricht, dann übernimmt die andere eben noch mehr Verantwortung. Und es klappt auch irgendwie.
Ja, interessanter Punkt.
Ich finde auch gerade jetzt, das erste Tor war für mich nahezu eine Kopie zum letzten Spiel, wo Pernille Harder beim Eckball reinläuft mit voller Wucht, mit dem Kopfball. Also eigentlich war es genau dieselbe Aktion. Und ich denke mir dann, wenn ich sowas dann sehe, wenn schon der Eckball kommt, bin ich vorm Fernseher oder in der Kommentatorenbox oder wo auch immer. Und ich denke mir schon, verteidigt das doch jetzt richtig. Ihr müsst nicht den Ball verteidigen, sondern die Spielerin.
Ja.
Und ich glaube, da ist die Denkweise manchmal zu kompliziert, weil du musst als Gegenspieler nicht an den Ball kommen. Nur dein Gegenspieler darf nicht an den Ball kommen. Und ich glaube, dass man da als Gegner von Bayern oder von standardstarken Mannschaften ja vielleicht noch einen Tick mehr drauf eingehen kann, wobei es natürlich echt schwer ist, weil Bayern mit so einer Überzeugung und Wucht in diese Standards reingeht, ist natürlich schwer, aber ja, ist immer wieder überraschend, dass es so bekannt ist und trotzdem funktioniert.
Ja, ist wirklich ein sehr guter Punkt, vor allem weil, also der Kopfball von Pernille Harder, ich finde, der war noch ein bisschen schwieriger zu verteidigen, aber ein Volley-Schuss sollte halt unbedingt nicht möglich sein. Also da müsstest du irgendwie dran sein. Auf der anderen Seite hat aber gerade Sophie Weidauer ansonsten ein gutes Spiel gemacht. Und das ist eben das Komische. Werder hat viele Dinge gut gemacht, aber Bayern halt ein paar Dinge und das reicht halt dann locker. Aber ja, interessant auf jeden Fall, diese Standardstärke und dass die Gegnerinnen sich bisher zumindest nicht drauf einstellen konnten. Und so bleibt eben jetzt Bayern ungeschlagen mit 12 Punkten bei 17-3 Toren an der Tabellenspitze. Es geht jetzt dann gegen den ersten FC Köln weiter und dann wird man auch in der Champions League starten. Die Gegner sind Arsenal, Juve und Vålerenga. Da hat Alex Strauß zu gesagt, also daran seht ihr, dass ich mit dieser Auslosung nichts zu tun hatte. Er hat sehr ausführlich darüber gesprochen, wie schwer diese Gruppe ist. Ist sie ja auch, stimmt ja auch. Also Köln und Arsenal zu Hause und dann reist man eben nach Wolfsburg zum, ja, möglicherweise vielleicht sogar aus Bayern-Sicht schon vorentscheidenden Spiel. Zumindest einen Meisterschaftskonkurrenten könnte man da rausnehmen, zumindest auf sehr, sehr lange Sicht für diese Saison, glaube ich, kann man das so sagen. Aber wir warten es ab und befassen uns mal lieber mit dem Tabellendritten, denn der kommt aus Leverkusen. Und wie das zustande kam, da musste man zum Freitagabend gucken, denn da musste Leverkusen gegen Hoffenheim ran, beziehungsweise vielleicht umgedreht, denn Hoffenheim hat ein Montagsspiel und ein Freitagsspiel bekommen. Ob das jetzt unbedingt so sein muss, ist eine Diskussion, die man vielleicht nochmal führen könnte. Es war in jedem Fall ein intensives Spiel für beide Teams und Leverkusen hatte das bessere Ende und auch den besseren Anfang für sich. Grabowska kam zu einem geblockten Schuss. In den ersten 15 Minuten passiert gar nicht so viel, aber dann umso mehr. Und zwar in der 21. und der 27. Minute. In der 21. macht Leverkusen auf dem linken Flügel den Ball fest. Kögel schlägt einen tollen, langen Pass auf Kehrer, die per Heber dick überwindet zum 1-0. Der Pass in die Tiefe ist nicht nur super gespielt, sondern ist auch sehr gut vorbereitet. Also man sieht, in der Sekunde, in der Pass auf Kögel gespielt wird, geht Kehrer schon den Sprit. Es war dann auch tatsächlich sehr schwer zu verteidigen. Du hättest extrem die Tiefe verteidigen müssen, um das irgendwie noch wegzunehmen. Also sehr, sehr schön herausgespielt. Und in der 27. Minute gibt es eine Ecke an den zweiten Pfosten. Vidal kommt von Jansens gezogen zu Fall. Schwärmer entscheidet auf Strafstoß. Kramer tritt an und verwandelt sich ja zum 2-0. Und auf einmal muss Hoffenheim hier einem 0-2 Rückstand hinterherrennen. Und ist im ersten Moment wahrscheinlich noch dankbar, dass es nur bei 0-2 bleibt. Denn Williams dort hier verzieht relativ direkt nach dem 2-0 ihren Schuss knapp neben das Tor. Kramer trifft nur den Pfosten. Kurz danach trifft Kramer sogar, aber wohl aus dem Abseits heraus. Wiederholungen, die von dieser ja doch gar nicht so unwichtigen Szene gezeigt wurden. Null. Gut. Williams dort hier vergibt noch eine sehr gute Chance und dann allerdings gelingt auch der TSG mal offensiv etwas. Jansens passt auf Ranking, die flankt vom linken Strafraumrand auf Chachi, die zentral vor Repol köpfen kann und zum 1-2 trifft. Und jetzt wird es natürlich interessant. Irreleta Memetimus verletzt raus. Kasaya und Della Cao vergeben nach einem Freistoß die Großchance aufs 2-2. Es gibt 6 Minuten Nachspielzeit, die auch noch länger werden. Leverkusen hat eigentlich den Plan, diese komplette Nachspielzeit an der Eckbahnfahne zu verbringen. Aber es gibt dann doch noch 2-3 hohe Bälle in den Leverkusener Strafraum. Laura Dick ist auch mit vorne dabei. Aber am Ende gewinnt Leverkusen dieses Spiel, springt damit eben auf Rang 3 und Hoffenheim wiederum bleibt bei 3 Punkten stehen, ist jetzt in der Tabelle auf Tabellenplatz 9. Ich denke aber vor allem die 7 Punkte Abstand zum 3. Platz sind gerade das, was vielleicht wichtiger ist als der reine Tabellenrang. Ja, wie kam es zu diesem Ergebnis deiner Meinung nach jenseits von diesen Spielszenen? Also was hat Leverkusen denn besser gemacht als Hoffenheim?
Ja, ich fand es zu Beginn schon ein recht schwieriges Spiel, weil am Anfang konnte man so gar nicht so richtig einschätzen, was passiert jetzt da genau. Es war irgendwie kein Abtasten, aber auch irgendwie also sehr seltsames Spiel, weil beide, ich weiß auch nicht, ein bisschen abgewartet haben einfach, aber so Abtasten, wie ich das gar nicht richtig nenne. Es war seltsam am Anfang, ja. Jedenfalls hat sich alles im Mittelfeld abgespielt. Ja, also da kamen keine Chancen zustande. Ja. Sie haben aber wirklich die ganze Zeit irgendwelche Bälle erobert, gegen Pressing gestartet, aber da kam kein richtiger Spielfluss zustande. Eben bis es dann zu einer Chance, glaube ich, von William Stott hier dann anfangs schon kam, die wirklich ja sehr viele Chancen in dem Spiel vergeben hat, was man so nicht von ihr kennt aus letzter Saison. Diese Saison kam sie noch nicht so richtig ins Rollen, habe ich so das Gefühl. Aber ja, das Tor für Leverkusen, das erste, also ist wirklich herauszuheben, weil, also wie du es gesagt hast, die Abstimmung zwischen dem Pass, der wirklich überragend getreten war, zwischen dem Starten von Kehrer, der Ballmitnahme und dann dieser Abschluss. Also das wirklich überragend abgeschlossen, keine Chance für die Keeperin und Ja, das gibt dir dann natürlich in so einer Spielsituation dann auch so einen gewissen Push und Selbstvertrauen. Das hat man dann auch gemerkt in der ersten Halbzeit, dass Leverkusen dann auch ja gleich noch ein paar Minuten später mit dem Elfmetertor, dass sie da das Spiel ein bisschen an sich gerissen haben. Und ich muss sagen, trotzdem finde ich es eine richtige Stärke der TSG, die in der zweiten Halbzeit dann nochmal zurückgekommen ist. Das Ergebnis hört sich dann oftmals so an, ja, 2-0 in der Halbzeit, hätte auch 3-0 stehen, keine Frage, wäre auch sicherlich gerechtfertigt in der ersten Halbzeit gewesen. Aber die zweite Halbzeit war nochmal komplett eine andere. Und da war es dann schon so am Schluss, wo man dachte, wow, jetzt eben, dann kam noch der Ausgleich von Cerci, der auch wirklich gut auch rausgespielt war. Dann die Doppelchance, wo Repol zweimal überragend hält. Und für den Zuschauer war das dann auch sehr, sehr spannend. Und für die TSG sind solche Spiele, die sie jetzt halt ja die letzten paar Spiele schon so bestritten haben, sehr energievoll, sehr, sehr aufwendig, spielen guten Fußball. Aber am Ende vom Tag stehen halt keine Punkte auf dem Papier. Also es bringt's nicht zum Erfolg, weil die Effektivität vorm Tor dann teilweise auch fehlt. Und in diesem Spiel war es, glaube ich, die erste Halbzeit waren sie einfach zu vorsichtig, nenne ich es jetzt mal. Also da hätte ich mir mehr Power noch gewünscht, dass sie vielleicht ein komplettes Angriffspressing noch gelaufen wären.
Ja, das ist ein guter Punkt, das mit der Vorsicht. Da habe ich mich auch noch gefragt, warum das die TSG so interpretiert, weil ja Leverkusen gar nichts angeboten hat. Also Leverkusen war halt extrem gut im defensiven Umschalten. Also es gab ja erste Viertelstunde, weil du hast ja gesagt, Ballgewinn, Ballverlust, wieder zurück, defensiv umschalten, offensiv umschalten. Also es waren die ganze Zeit am Hin- und Her-Seppen quasi. Aber passiert ist nichts, weil es beide gut gemacht haben. Aber vor allem Leverkusen, fand ich, war sehr, sehr gut da drin. Defensiv wirklich alle sofort zurück in die Kette, 4-4-2, Zentrum zu. Und dann hat es trotzdem Hoffenheim so 2-3 Mal geschafft, da auf Gia Corley zu kommen im Zwischenraum. Die war eigentlich die Einzige, die da so wirkliche Ballkontakte hatte, überraschenderweise. Und da hat einfach die Anschlussaktion nicht gepasst. Also die hat da aus dieser Zone heraus keinen einzigen gefährlichen Pass zur Mitspielerin gebracht, höchstens mal dann wieder hinten rum. Und dann war ja quasi das Aufdrehen gar nicht mehr wirklich von Bedeutung. Und interessanterweise hat das ja bei Leverkusen auch gar nicht geschafft. Also Hoffenheim hat genau dasselbe Ding auch gut gemacht. Sie waren auch super im defensiven Umschalten und sie wurden halt mal erwischt bei einem Konter. Dann bei Strafstoß nach Ecke, dann waren sie eindeutig schlechter, hatten Glück, dass es nicht 0-3 wurde. Aber in der Halbzeit haben sie es genutzt, sich wieder auf das zu besinnen, was sie können und hatten dann ihre Chancen. Und wenn wir irgendwie drüber sprechen, warum Gegnerinnen es nicht aufnehmen, dass Bayern am zweiten Pfosten bei Ecken stark ist, könnte man auch mal fragen, wie kann denn Kasaya of all women auf diesem Spielfeld so frei 2 Meter vor Repol zum Kopfball kommen und Repol hält ihn super. Beim Nachschuss hat sie, glaube ich, Glück, dass sie quasi an der richtigen Stelle auf dem Boden gelandet ist, wo jetzt gleich der Ball hinkommt. Aber deswegen, ich finde auch, dass es irgendwie schwierig ist, dieses Spiel zu bewerten, weil beide Teams eigentlich viele Dinge richtig gemacht haben. Kann man vielleicht sagen, dass der Unterschied zwischen beiden Teams gerade ist, dass Leverkusen einen richtigen Lauf hat und deswegen auch ein Selbstbewusstsein? Klar, wir wissen jetzt nicht, wie das Freiburg-Spiel gewertet wird, deswegen ist es so ein kleines Sternchen am zweiten Tabellenplatz. Aber es gab zum Beispiel eine Szene von Turani im Spielaufbau, da nimmt sie den Ball nach vorne mit und läuft so an Corley vorbei, die sich gerade entschlossen hat, ja, jetzt presse ich mal drauf. Und das war einfach so lässig gelöst und das habe ich so von Turani selten gesehen, vor allem mit so einer Selbstverständlichkeit, dass sie einfach sagt, naja, ich gehe jetzt einfach in die Offensive und dann passe ich zu meiner Mitspielerin, dass ich den Eindruck hatte, okay, also die strotzen einfach so vor Selbstbewusstsein, wenn du bei Hoffenheim gemerkt hast, vor allem in der Phase, wo sie richtig gewackelt haben, ja, die denken halt jetzt drüber nach, dass es halt die dritte Niederlage in Folge sein könnte und dass man sich wieder nicht belohnt für eine eigentlich okaye Leistung. Also war das vielleicht der Unterschied beider Teams?
Ja, also dass diese Spiele oder dieser unglückliche Saisonstart, ich benutze ungern das Wort schlecht, weil schlecht waren die Spiele sicherlich nicht, aber dass man so wenig Punkte zu Saisonstart jetzt hat nach 4 Spielen, das ist sicherlich in den Köpfen und es baut auch einen gewissen Druck auf, weil das eine Unzufriedenheit im ganzen Team, auch von außen, klar. Es ist eine andere Erwartung einfach da und das schwirrt schon in den Köpfen drin und diesen Druck, dann hast du erst recht irgendwie das Gefühl, oh, jetzt darf ich keinen Fehler machen, jetzt will ich unbedingt, dann will man zu viel und dann verlierst du die Leichtigkeit damit. Und ich denke, dass das jetzt bei Hoffenheim aktuell so ein bisschen das Problem ist, was in jeder Negativphase immer der Fall ist, dass es irgendwann der Punkt kommt, wo eine Situation entscheidend ist, dass der Knoten wieder aufgeht. Mhm. Das liegt aber nicht an der Qualität oder am Potenzial des Kaders, sicherlich nicht, weil die spielen wirklich ja grundsätzlich einen guten Fußball. Und bei Leverkusen habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass gerade so das Aufbauen von hinten, klar haben die jetzt auch genau die Gegenseite, den Lauf und das Vertrauen vielleicht noch ein Stückchen mehr. Aber vielleicht ist da auch ein bisschen von Roberto Petzold das gefordert, dass es mehr durchs Zentrum gehen soll. Mhm. Also weiß man natürlich auch nicht, was jetzt die Trainer-Anforderungen, was da alles auf dem Papier steht. Aber jedenfalls machen sie es richtig gut. Und eine Kögel muss man auch nochmal rausheben, ja, was die diese Saison bisher auf den Platz bringt, finde ich auch echt klasse. Also so ein richtiges Biest auf dem Platz, in positiven Sinne gesehen.
Ja, absolut. Und ich finde auch, Juliette Vidal ist noch zu erwähnen in dem Spiel. Die musste ja Linksverteidigerin super, ja, spielen, weil ja Level verletzt ausgefallen ist und deswegen Stebel als Sechserin gespielt hat. Aber also Vidal und Kögel, meine Güte, ey, das war aber auch ein Flügel.
Ja, die hat ein super Spiel gemacht, fand ich auch. Also wirklich sehr, sehr positiv aufgefallen.
Und eben auf der anderen Seite Jill Jansens, die hatte durchaus ihre Probleme da. Obwohl Jill Jansens eigentlich auch ein gutes Beispiel ist. Die hatte ich mir hier schon notiert als, schwieriges Spiel für sie. Und dann war sie aber auch eine der Spielerinnen, die sich wirklich dagegen aufgelehnt hat, die dann auch offensiv ihre Szenen hatte. Sie spielt auch den einen gefährlichen Pass aus dem Zentrum heraus, der zu einer guten Chance führt im, das war, glaube ich, die letzte Chance, die sie hatten.
Das war das Tor, oder?
Achso, das war ja sogar das Tor. Ja, klar, das war ja ihr Pass.
Genau, stimmt. Aber da kommt sie sogar von ihrer rechten Seite, treibt den Ball an, zieht durchs Zentrum komplett quer durch und dann ja, leitet sie dadurch durch ihr Dribbling auch das Tor ein auf Cherchi. Also beziehungsweise der Ball geht ja dann noch links raus. Ich weiß gerade gar nicht, wer die Flanke geschlagen
Rankin
hat.
Rankin war das.
Ich glaube, ja, Rankin, genau. Und aber der Ursprung war eben Jansens. Aber ich finde auch, sie ist ja normalerweise eine gelernte Stürmerin. Mhm. Und in der Defensive hat sie auf jeden Fall noch Potenzial nach oben.
Ja, sehr schön formuliert. Sie verursacht ja auch den Strafstoß. Und so kommt es eben, dass Leverkusen ganz fantastisch dasteht, eben noch ungeschlagen in der Tabelle. Wie gesagt, das eine Spiel muss eventuell nochmal wiederholt werden. Es geht jetzt weiter für Leverkusen zu Hause gegen Jena und dann bei Werder Bremen. Anschließend wird bei den FC Bayern empfangen. Und die TSG aus Hoffenheim, die eben jetzt, wie gesagt, schon 7 Punkte Rückstand hat auf Leverkusen, auf Eintracht Frankfurt, für die geht es jetzt direkt ins Heimspiel gegen Werder Bremen. Dann wird man in Köln antreten. Das sind die nächsten beiden Spiele für die TSG. Dann wollen wir mal auf Potsdam gegen Rasenballsport Leipzig blicken, denn RB Leipzig ist das nächste Team in der Tabelle, nämlich auf Rang 4. Und das liegt daran, weil man in Potsdam gewinnen konnte und das, obwohl Potsdam eigentlich ganz gut gestartet ist. Hahn und Vianten vergeben gute Schusschancen. Herzog, die übrigens mit einem Sondertrikot, nenne ich es mal, spielen muss, mit aufgetapter Rückennummer, hätte man sich nicht denken können, dass ein blaues Torwarttrikot gegen Turbine Potsdam vielleicht nicht so ideal ist. Naja, also Herzog kratzt gerade noch einen Fehlpass von Landenberger von der Linie. Dann pariert Fischer gegen Schimmer. Und in der 27. Minute ist es dann aber soweit. Andrade kann vom rechten Flügel kommen, Tempo aufnehmen, steckt durch auf Hofmann, die Fischer wunderbar überlupft. Kramer hat etwas Pech, weil sie den ersten Pass von Andrade noch blockt und dadurch kann Andrade dann nach innen ziehen. Also der Ursprungsgedanke von Andrade war ein anderer, aber so steht es eben 1-0. Danach pariert Fischer stark nach einem Schuss von Müller und dann gegen Andrade. Potsdam bringt Grosicka und Limani zur zweiten Hälfte. In der gibt es ein vermeintliches Handspiel nach Ecke. Wiederholung der Szene, die einen Strafstoß für Leipzig hätte bringen können. Wieder 0. Herzlichen Dank dafür. Ich kann es nicht bewerten. Keine Ahnung. Ich habe nur gesehen, Spielerinnen haben reklamiert und Trainer haben sehr laut geschrien. Mehr kann ich euch leider dazu nicht sagen. Herzog hat Glück, dass sie nach einem schlimmen Fehlpass nicht von Selim Hodžić überwunden wird und fast direkt nach dieser Szene schießt dann RB Leipzig das 2-0. Schimmer geht von links in den Strafraum und wird von Ito gelegt. Fabian Michel entscheidet auf Strafstoß und den verwandelt dann Fudala zum 2-0. Direkt danach oder relativ kurz danach wird ein Schuss von Selimovic noch abgefälscht und auf der Linie geklärt, war allerdings auch harmloser, vielleicht hätte den Herzog noch haben können. Und in der 63. Minute ist das Spiel dann entschieden. Hahn verliert den Ball an Schimmer, die geht durch und trifft zum 3:0, hat danach sogar noch weitere Chancen, hätte ihrem ersten Tor für Leipzig, also ihrem ersten anerkannten Tor für Leipzig, muss man dazu sagen, noch weitere hinzufügen können. Aber das ist dann am Ende Adriana der Endstand. Leipzig gewinnt mit 3:0 gegen Turbine Potsdam, das weiter ohne einen einzigen Punkt in der Tabelle steht. Würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, dass es trotzdem Elemente in diesem Spiel gibt, die Potsdam wirklich positive Eindrücke oder Aspekte mitnehmen lassen aus diesem Spiel?
Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Also gerade die Anfangsviertelstunde beziehungsweise die ersten 20 Minuten haben mir sehr gut gefallen. Also wie sie haben es eben sich getraut, dieses Angriffspressing am Anfang zu spielen, was, glaube ich, auch für gewisse Überraschungsmomente auch bei Leipzig gesorgt hat. Also da waren einige Fehler im Aufbauspiel, auch schon angesprochen, auch Elvira Herzog, die da nicht immer ganz sicher war. Sehr viele Ballgewinne schon in der gegnerischen Hälfte, also dass Leipzig es gar nicht erst geschafft hat, weit in die eigene Hälfte von Potsdam zu kommen und dann natürlich auch sich Torchancen erarbeitet. Maja Hahn, die ja da ja übers Tor geschossen hat, Herzog war da, glaube ich, noch dran. Und dann auch eine ganz gute Eckenvariante, wie ich fand, dass dann ja auf den kurzen Pfosten gekommen ist. Ich glaube, das war dann aber auch knapp daneben, irgendwas in die Richtung. Das fand ich sehr gut. Natürlich ist es dann schwierig. Du musst dann aus deinen Chancen auch irgendwie mehr machen, wenn du so viel rein investierst, weil ich fand, so nach 20 Minuten hat Leipzig dann langsam reingefunden und hat verstanden, wie Potsdam anläuft, hat die Abläufe auch reinbekommen und hat es geschafft, die besser damit umzugehen, das besser zu lösen. Und da hätte ich vielleicht von Potsdam erwartet, dass sie vielleicht doch dann ihr eigenes Spiel dann vielleicht nochmal ein bisschen umstellen, um dann ja auch darauf reagieren zu können, was Leipzig dann nämlich gemacht hat, nämlich dieses typische Spiel mit den langen Bällen dann auch zum Teil hinter die Abwehr, wodurch sie durch das hohe Anlaufen von Potsdam natürlich dann auch viele Räume hatten, fand ich. Wodurch dann zum Beispiel, was finde ich sehr rein gespielt hat, in das Spiel von zum Beispiel Lydia Andrade, die einfach unfassbar schnell ist. Also ich weiß nicht, wie viele Angriffe dann über rechts gegangen sind bei Leipzig, weil die wirklich super Tempo gemacht hat und eben auf diese Weise dann auch, wo es zum 1:0 gekommen ist, dann wo der Pass dann von außen, glaube ich, dann auf Giovanna Hoffmann gekommen ist, die das auch also wirklich stark gemacht hat, glaube ich, sogar noch diesen kurzen Schulterblick gemacht, wo es die Torhüterin und dann drüber gelupft. Also sehr gute Verstärkung für Leipzig, hat ja auch schon im letzten Spiel getroffen, meine ich. Finde ich wirklich sehr gut gemacht. Und ja, auch in der zweiten Halbzeit, also da kam von Potsdam doch noch mal einige Chancen. Hat es auch das angesprochen mit dem Rausspiel von Elvira Herzog, das dann auf die Potsdam-Spielerin, und ich finde, also ein größeres Geschenk kannst du eigentlich nicht bekommen. Ja. Den musst du dann machen und
Zu dritt vor allem dann.
Genau, kannst du sogar noch ausspielen und man hat schon gesehen, warum Potsdam bisher noch kein Tor geschossen hat. Also da muss sich auf jeden Fall was ändern, wenn sie irgendwie Punkte sammeln wollen. Und das ist, finde ich, das große Learning, dass sie einfach vorne ein bisschen deutlich kaltschnäuziger werden müssen.
Ja, also das war wirklich so die Szene, die man vielleicht als Knackpunkt bezeichnen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob ein 1:1 wirklich dafür gesorgt hätte, dass Leipzig hier nicht noch gewinnt, weil insgesamt war Leipzig schon überlegen. Aber es lag eben da, direkt danach fällt das 0:2 und dann schien das Spiel entschieden. Ich fand es interessant, das Pressing hat ja wirklich gut funktioniert von der Turbine, und du hast es ja herausgearbeitet, vor allem in der Anfangsphase war das echt ein Schlüssel. Und was sie ja geschafft haben, war, also es war sehr fraubezogen, 1 gegen 1 eigentlich so immer da, wo der Ball ist, waren auf jeden Fall 6 Spielerinnen, würde ich sagen, im 1 gegen 1 und die anderen eigentlich ganz gut so zum Ball hin verschoben. Und eigentlich würde man ja vermuten, dass das technisch bessere Team sich da dann durchsetzen kann. Und das ist ja immer noch Leipzig. Aber da finde ich, ist wirklich zum Tragen gekommen, dass Leipzig diese Philosophie hat, Klatsch, Pass, tief zu spielen. Also es ist jetzt nicht immer Klatsch, Pass, aber manchmal sind es auch Doppelpässe. Aber sie spielen mit wenigen Kontakten und sie wollen vertikal spielen. Und das hat da eben nicht funktioniert, weil Turbine ganz oft dazwischen gekommen ist, die langen Pässe geblockt hat. Oder manchmal waren die langen Pässe auch einfach viel zu ungenau und dann konnte die Turbine aufbauen. Und was da wirklich gefehlt hat bei Leipzig, und das ist mir zum ersten Mal so richtig aufgefallen in dem Spiel, war eine Spielerin, die den Mut hat, mit dem zweiten Kontakt mal aufzudrehen. Weil es gab immer wieder Möglichkeiten, dass, obwohl die Turbine gepresst hat, gar nicht sie direkt die Gegenspielerin schon an der Frau war. Und dann hättest du aufdrehen können und dann hättest du mal mit Ruhe rausspielen können aus dieser engen Situation. Aber sie haben es immer so hektisch gemacht. Das hat dann trotzdem funktioniert und das ist quasi eine Kritik auf hohem Niveau. Aber das fand ich interessant zu sehen. Ich glaube, dass diese Anfangsphase auch deswegen für Leipzig so schwer war, weil einem da so ein bisschen die eigene Philosophie im Weg stand. Und erst als dann die Turbine auch ein bisschen physisch nachgelassen hat, das war sehr, sehr anstrengend, das hast du auch gemerkt. Also allein für die da immer reingerufen haben vom Seitenrand, wann gepresst werden soll, war das, glaube ich, schon anstrengend. Wie war es dann erst für die Spielerinnen, die es machen mussten? Dann kamen halt diese präziseren Bälle auf Andrade, dann konnte man sich auch mal festsetzen im gegnerischen Angriffsdrittel, also jetzt eben Leipzig in dem Sinne. Und dann nahm es so seinen Lauf und dann kamen ja auch die ganzen Chancen. Also im Grunde so ab der 26. Minute fängt es dann an, dass man bis zum Ende der ersten Hälfte eine ganze Reihe von größeren und kleineren Chancen hatte und 1-0 ja dann auch vorne war. Aber das war eine interessante Erkenntnis, aber letztlich auch nicht wichtig. Weil wenn du mal den Schimmer vorne drin hast, der auch einfach wirklich, also ich finde die Abstimmung mit Hoffmann, das ist schon wirklich gut. Also Andrade ja auch nicht so schlecht, aber Andrade ist ja immer jemand, die auch eher so, also sie geht halt auch sehr gerne ins 1 gegen 1 und wenn sie abspielt, dann sind es eher eben die tiefen Steckpässe, so wie sie es ja auch gemacht hat vorm 1-0. Aber Hofmann und Schimmer, also die haben ja diese Hackenablage von Hofmann auf Schimmer, das war also eine Augenweite zum Angucken. Die beiden scheinen sich wirklich gesucht und gefunden zu haben jetzt hier bei Leipzig.
Ja, ich wollte gerade sagen, also diese Hackenvorlagen, also das ist mir auch aufgefallen. Ich glaube, da gab es 4, 5 Situationen irgendwie sowas sogar, dass wirklich diese Doppelpässe auch, also da... Das sind auch Pässe da, wo man sieht, die müssen sich vorher abgestimmt haben. Das muss eingespielt sein. Und gerade, dass es ja schon am 4. Spieltag bei 9 Spielerinnen sich so durchgesetzt hat, ist auf jeden Fall eine ziemlich große Leistung. Und man muss aber auch sagen, dass sie gegen Ende des Spiels immer mehr Räume auch bekommen haben. Also da hinter der Abwehr, da hat Potsdam deutlich nachgelassen. Deswegen hat es mich auch ein bisschen gewundert, dass sie wirklich dieses Pressing so lang durchgezogen haben, weil das so anstrengend ist. Und wenn du das die ganze Zeit machst, dann ist es ja klar, dass die Spielerinnen irgendwann müde werden und du dann gegen ein Team, das vor allem gegen diese schnellen Konter auch spielen kann. Also das ist mir auch aufgefallen, dass Leipzig die besten Angriffe wirklich durch einen Ballverlust irgendwo im Mittelfeld von Potsdam angegangen ist. Also, dass sie dann einfach die Mannschaft waren, die schneller im Kopf umgeschaltet hat und direkt nach vorne gespielt und Potsdam war gefühlt noch 3 Schritte hinterher und das war dann, glaube ich, auch ja mit das Ausschlaggebende, was dann auch vielleicht Potsdam auch noch an Reife fehlt, um eben dann mithalten zu können oder ja einigermaßen auch mitspielen zu können.
Ja, ich meine, es ist insofern interessant, weil wir wissen ja nicht, ob die Tordifferenz nochmal wichtig wird. Und wir werden gleich über Jena sprechen und die haben da schon einen anderen Ansatz. Also Potsdam bei minus 13 aktuell, also kein eigenes geschossenes Tor, 13 kassierte, Jena aktuell bei minus 5. Wir wissen ja gar nicht, ob es nur um diese beiden Teams geht, aber nur um mal den Unterschied zu verdeutlichen. Und das hatte ich mir auch notiert, was du gesagt hast. Also es gab zum Beispiel in der 66. Minute, da stand es dann schon 0-3, da war es sehr unwahrscheinlich, dass Potsdam hier noch was mitnehmen würde, um es jetzt so zu sagen. Da gibt es einen Freistoß von Potsdam und wirklich 6, 7, maximal 10 Sekunden später kommt auf der anderen Seite Schimmer zu einem sehr, sehr gefährlichen Abschluss. Und so waren die komplette Schlussphase, dass Schimmer, Fudala, die konnten alle mal alleine auf Fischer zulaufen oder mehr oder weniger alleine. Und da hätte es noch deutlicher werden können. Ich glaube, da ist dann sogar die Turbine unter dem Strich noch mit dem 0:3 ganz gut davongekommen und das, obwohl man kein schlechtes Spiel gemacht hat. Aber vielleicht ist man da dann zu, ja, ich weiß nicht, ob es gierig ist oder zu, eigentlich finde ich das ja toll, wenn Teams nach vorne spielen und auch ihre Chance nutzen, egal wie es steht. Aber ja, ich bin gespannt, ob das noch ein Thema wird in der Saison. Potsdam, damit auf dem letzten Tabellenplatz, wird jetzt dann zum SC Freiburg reisen und dann zu Hause gegen die SGS Essen spielen. RB Leipzig wiederum mit 9 Punkten aus 4 Spielen, aktuell auf Rang 4, damit 2 Punkte vor Wolfsburg. Und in Wolfsburg ist jetzt auch das nächste Spiel von Rasenballsport Leipzig. Ich bin gespannt, wie viele Umschaltmomente wir da sehen werden und welchen Pressingansatz. Also das wird jetzt hochinteressant, liebe Hörerinnen und Hörer, da können wir uns drauf freuen. Und warum habe ich schon so ein bisschen die Brücke zu Jena gebaut, als ich über Potsdam gesprochen habe? Weil wir jetzt auch auf das Spiel von Jena blicken wollen. Das ist das, was wir vor dieser Aufnahme noch gesehen haben. Jena gegen die SGS Essen. Und am Ende steht ein 2:0 für Essen in aber einem sehr interessanten Spiel, wie ich finde. Denn Jena hat viele kleinere Möglichkeiten. Essen macht aber auch Druck. Einmal muss Stresser auf der Linie klären zum Beispiel. Aber auch Sophia Winkler, die wieder im Tor stand bei Essen, die hatte wirklich zu tun. Zum Beispiel gegen Bonsu muss sie richtig stark den Ball um den Pfosten lenken und Essen tut sich schwer. Erst in der 56. Minute ist es dann soweit und ein Tor fällt. Und vielleicht ist es kein Zufall, dass es aus einer Standardsituation heraus entsteht. Plattner spielt einen vertikalen Pass und holt damit einen Freistoß heraus, weil es ein Handspiel gibt von Fiona Geißer. Und den schießt dann natürlich Natascha Kowalski nicht so schlecht aufs Tor. Janning pariert gut, aber so nach vorne, dass Plattner zum Nachschuss kommt und damit das 1:0 erzielt. Und das ist noch eine besondere Geschichte, das können wir gleich noch erzählen, wieso das Spiel für Plattner war in Jena. Pux klärt dann vor der Linie und in der 84. Minute erst kann Essen dieses Spiel entscheiden. Pozzi läuft im Konter aus dem Strafraum heraus so seitlich raus, kreuzt Stresser, kommt zu Fall und Katrin Rafalski entscheidet auf Strafstoß. Kowalski tritt an und trifft ins linke obere Eck. Und so haben wir dann, Carmen, ein 2:0, was vom Ergebnis her nicht überraschend ist. Ich fand aber relativ viele Dinge am Spielverlauf durchaus erwähnenswert. Wie haben dir denn beide Teams gefallen?
Ja, wir sehen diese Saison auf jeden Fall einen SGS Essen, die wir so wahrscheinlich nicht erwartet hätten, die allerdings auch viele Verletzungssorgen jetzt schon hatten zu Beginn. Allerdings, also nochmal kurz zum Elfmeter zu kommen, für mich war es keiner. Also ich habe jetzt keine wirkliche Berührung aus den Bildern, die jetzt da gezeigt wurden, feststellen können. Also Pozzi nimmt es wirklich sehr dankbar an und mit ihren 16 Jahren wirklich ein Fuchs, wie sie sich da dann noch hinwirft. Also ja, sehr kreuzt, clever für so eine junge Spielerin, aber für mich war es keine Elfmeter.
Glaubst du nicht, dass sie am Fuß getroffen wurde? Das
vielleicht minimal, aber ich glaube eher, dass sie sich selber ein bisschen die Beine übereinander legt. Also ich kann es nicht ich will ihr nichts unterstellen. Ja. Nur anhand von den Bildern ist es für mich jetzt kein zwingender Strafstoß.
Okay.
Aber wie gesagt, die Bilder sind ja, die mir da sehen, oftmals leider auch nicht gerade die allerbesten. Deswegen, wir haben nur eine Perspektive gesehen und aus dieser wäre es jetzt für mich nichts gewesen. Aber ansonsten von Jena. Ich finde, die haben da wirklich Pfeffer im Arsch. Die wollen auch nach vorne spielen. Die verteidigen es teilweise auch gut. Nur was mir übers komplette Spiel aufgefallen ist, dass die Abschlüsse wirklich immer zu überhastet sind. Oftmals aus vorm 16er draufgezogen wird, obwohl man es noch ausspielen hätte können. Ja. Und war bei sowas, ich sitze dann vor dem Fernseher und denk mir, boah, du hättest so viel noch draus machen können.
Ja, ja.
Und das war sicherlich 3, 4, 5 Situationen so, wo noch eine Anspielstation da war. Es ist auch mal mutig, dass man einfach mal draufzieht, keine Frage. Aber es waren schon so 3, 4 Schüsse, wo ich dachte, ach nee, oder? Das hätte man jetzt auch besser lösen können. Aber das ist, wie es Alex Strauß sagen würde, ein Prozess. auch bei Jena, ja, die müssen die Erfahrungen halt auch sammeln. Da ist vielleicht die Ruhe vorm Tor halt auch noch nicht so da und die Abgeklärtheit. Also das letzte Drittel hätte Jena sicherlich besser bespielen können. um da effektiv herauszugehen aus der Partie. Und ja, bei Essen ist es schwierig, gerade jetzt der ganze Saisonstart, auch teilweise im Spiel sind so Nachlässigkeiten drin. Das Potenzial sieht man eigentlich, aber Kowalski bleibt jetzt auch, ist auch das Spiel so ein bisschen blass geblieben. Elfmeter macht sie dann überragend rein. Aber auch sie hat schon mehr Impulse gebracht, fand ich. So aber nicht nur sie, sondern das komplette Team, dass sie sich gegenseitig wieder so komplett mitreißen, wie es auch letzte Saison schon das Feeling auch nach außen schon getragen hat. Das fehlt vielleicht noch ein bisschen, die Power im Vergleich zu zuvor. Aber das kann sich jetzt auch wieder gehen. Wie gesagt, die Verletzungssorgen, die Umstellungen und so weiter, das ist dann natürlich auch immer so ein Bruch, mit dem man zurechtkommen muss. Und es ist halt, ja, auch wenn wir jetzt wieder lachen, ein Prozess. Es ist keine gestandene Mannschaft. Hat letzte Saison eine überragende Partien gespielt. Und wäre die letzte Saison nicht gewesen, würden wir so gar nicht reden. Also ja, dann, das liegt immer an den Erwartungen, die wir jetzt haben. Und das gibt's natürlich auch, solche Phasen, aber da heißt es sich jetzt wieder zu fangen und ja, vielleicht ein bisschen sauberer dann als ein bisschen rauszuspielen oder die Fehlpässe vor allem auch ein bisschen zu, ja, verringern, weil ja, das bringt alles so ein Stück weit aus dem Rhythmus. Und ja, ich glaube, das Gesamte, da muss einfach ein bisschen mehr Konstanz dann wieder rein bei den Essenerinnen.
Also das stimmt natürlich, was du mit der Erwartungshaltung sagst. Ich glaube, über dieses Spiel hätten wir trotzdem auch kritisch geredet und das liegt aber jetzt gar nicht an uns beiden, sondern das liegt an den Außenmikros, weil man konnte sehr gut hören, was Markus Högner so reingerufen hat und man konnte sehr gut hören, der war so überhaupt nicht zufrieden mit diesem Spiel und zwar überhaupt nicht. Nicht mal, als es dann schon 2-0 stand und wir konnten quasi beim Live-Coaching zuhören. Und da war eine Spielerin, die es eben besonders getroffen hat, Paulina Plattner, der ja immer wieder quasi gesagt hat, welche Position sie eigentlich spielt. Nein, du spielst jetzt alleinige Sechs, lass dich nicht mehr zurückfallen, spiel vor der Linie. Und es sah auch schon so aus, als würde sie vielleicht ausgewechselt werden. Debicki hatte sich ja schon länger warm gemacht. Deswegen war auch die Art und Weise, wie sie dann gefeiert wurde bei ihrem Tor, glaube ich, hatte schon eine Bedeutung. Ich glaube, da haben alle gesehen, das war ein schwieriges Debüt für sie. Und da konnte man es ihr dann aus Essener Sicht sehr gut gönnen, dass sie den Abstauber reinmachen durfte zum 1-0. Aber das, was du eben gesagt hast, also du hast gesagt, Fehlpässe vermeiden, was Markus Högner ungefähr 3000 Mal gesagt hat, war klarer spielen. Und ich glaube, das meinte er damit auch. Und da hast du gemerkt, wie schwierig dieses Spiel war für Essen, wie schwierig gerade der Ort ist, an dem sich Essen befindet, dass eben auch die einfachen Dinge nicht funktioniert haben. Immer mal wieder blitzt es auf. Du hast immer mal wieder eine Pocella oder auch eine Ramona Meyer, die wieder gearbeitet hat, wie halt, naja, sie ist halt Ramona Meyer, wir sehen es ja. Aber die hatten ja auch wieder ihre Momente hinter der Kette. Aber du konntest dich wirklich drauf verlassen. Also in der Regel wird das jetzt jener gut verteidigt bekommen. Es gab 2-3 Chancen, da war es dann auch ein bisschen Pech. Aber ansonsten haben die sich so schwer getan und das egal, wie viele Dinge auch geklappt haben. Also Vanessa Fürst zum Beispiel hat manchmal richtige Laserpässe im Aufbau gespielt. 20 Minuten später spielt sie in der Spielerin ins Zentrum rein, wo 3 Spielerinnen stehen, spielt sie denen einfach in den Fuß rein. Man denkt sich so, Moment, was hast du da gerade gesehen? Also es ist gerade alles schwierig für Essen.
Und die tun dann richtig weh, ja?
Ja, total. Und weil du auch gemerkt hast, das hat ja auch bei denen gearbeitet. Du konntest ihnen richtig dabei zusehen, egal ob von der Offensive, Elmasi, Meyer, Kowalski hattest du ja schon angesprochen, auch Lilly Porcella, die noch so mit am meisten Aktionen hatte, aber wo auch immer quasi die letzte Aktion nicht geklappt hat. Und die waren alle irgendwie am Hadern miteinander. Die einzige, die so ein bisschen lässig und cool war, war Sophia Winkler, weil sie gewusst hat, naja, im Zweifel schießen die aus 16 Metern und dann kann ich ihn halten. Und den einzig richtig gefährlichen Schuss, den hat sie halt dann sehr gut gehalten. Auf der anderen Seite glaube ich aber, dass man da an der Stelle auch nochmal über Jena reden konnte, weil das doch wirklich erstaunlich ist, wie Jena das über das komplette Spiel hinbekommt. Also der Ansatz von Jena mit diesem 4-1-4-1 und dann, diesmal war es fast eher öfter so ein 4-1-3-2 und dann rückt auch immer wieder eine raus, je nachdem wie eben Essen aufbaut. Das ist sehr, sehr sauber gespielt, also das ist sehr klar. Und was ich aber so interessant finde bei Jena ist, dass die nicht abfallen. Also das ist jetzt, das war gegen Wolfsburg schon so, da hatten sie zwar ein bisschen Glück, dass es nur 0-1 war, aber es war ein sehr gutes Spiel. Das war jetzt so, ich fand es auch schon gegen Freiburg sehr gut. Jena spielt das auf einem gleichbleibenden Niveau und sogar nach Auswechslung, und das finde ich total bemerkenswert, weil das finde ich, bei Potsdam sieht man das viel deutlicher, dass es eine erste Elf gibt und dann die Spielerinnen, die danach kommen. Bei Jena bin ich echt positiv angetan. Wie geht's dir mit denen?
Ja, ich sehe es genauso. Also die körperliche Fitness, das ist wie bei so einem Duracell-Männchen, ist eigentlich immer auf Standard. da ist kein Leistungsabfall so am Ende zu sehen, wie jetzt, wie man es schon bei Potsdam jetzt erwähnt haben, dass dann irgendwelche Nachlässigkeiten kommen oder selbst auch bei anderen Mannschaften, aber die ziehen es durch. Sie standen auch bis zum Ende hin eigentlich sehr kompakt. Also wie ich fand, also gerade im Zentrum, ich möchte nicht wissen, wie oft der Markus Högner, den man ja ziemlich deutlich an den Mikrofonen gehört hat, also wie oft der Name Julewitsch gerufen wurde. Also ich weiß, ich hätte eine Strichliste machen müssen, aber ich würde 20 Mal Minimum sagen. Und das sieht man ja, wie darauf geachtet wurde, dass von Jena der Spielaufbau, also die Anspielerin, die im Zentrum sich auftritt, die erfahrene Julewitsch, dass die dann zugestellt wird und gleich gepresst wird. Ja. Und an dem Ansatz, fand ich auch, hat man eben gemerkt, was ja, was für einen Eindruck Jena auf Essen gemacht hat. Also was für ein, jetzt fällt mir das Wort nicht ein,
Respekt?
Ja, danke. ja, was für ein Respekt sie sich da geschaffen haben. Und dadurch, ja, war sehr, sehr interessant mit den Außenmikrofonen. Also ein Vorteil hat's ja, wenn die Zuschauer schlecht zu hören sind oder wenn es ein Montagabendspiel ist, wo wenig Zuschauer da sind. Aber das ist dann auf jeden Fall sehr interessant mitzunehmen. Ne?
Aber wirklich. Und wenn jetzt Jena noch seine Konter ein bisschen besser ausspielt. Also Josephine Bonso hatte da mehrere Möglichkeiten. Sie war natürlich offensiv auch mit die wirkmächtigste Spielerin, vielleicht noch mit Birkholz, die einfach sehr, sehr schnell ist. Also die hat Vanessa Fürst einmal auf 10 Metern 2 abgenommen. Das war recht eindrucksvoll zu sehen. Wenn sie das noch hinbekommen und eben ein bisschen klarer im Verwerten ihrer Torchancen werden, dann bin ich gespannt, wie es für Jena weitergeht. Einen Punkt hat man ja schon und man steht eben bei einem geschossenen Tor und 6 kassierten Toren noch völlig okay da von der Tordifferenz her. Es geht jetzt dann nach Leverkusen und nach Leipzig, also 2 Auswärtsspiele in Folge für Jena. Essen wiederum hat jetzt seinen ersten Sieg dieser Saison einfahren können mit diesem 2-0, hat damit 4 Punkte. Das ist jetzt aktuell genau Tabellenmittelfeld, aber auf die Tabelle selbst können wir ja noch nicht so viel geben. Wichtiger wird es jetzt dann vielleicht, wie man das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt spielen wird und dann vor allem auswärts bei Turbine Potsdam. Das sind die nächsten beiden Partien für Essen. Und damit fehlt uns noch ein Spiel, über das wir sprechen wollen, und das fand in Köln statt, zwischen dem 1. FC Köln und dem SC Freiburg. Da gab es schon nach 3 Minuten den ersten Pfostenschuss von Freiburg nach einer Ecke und schon nach 9 Minuten das 1-0. Shakira Martinez kann eine Umschaltsituation ausspielen, setzt sich gut gegen Agresch durch und passt dann auf Fobian. Und die spielt eine passgenaue, wunderbare Flanke auf Martinez, die per Kopfball das 1-0 erzielt. Danach vergibt Leimensteuer die sehr gute Chance auf den Ausgleich. Achtschinska schießt einen Freistoß über das Tor und in der zweiten Hälfte dann schon fällt das 2-0 für Freiburg. Stegemann setzt sich auf dem linken Flügel durch und legt in den Rückraum auf Schasching. Deren Schuss wird erst geblockt, aber dann kommt Siegheit zum Schuss und erzielt das 2-0. Danach hat Köln aber noch weitere Chancen. Leimensteuer scheitert nochmal an Borggräfe. Paula Hoppe muss verletzt runter. Achtschinska zieht eine Ecke an dem Pfosten mit Unter- und Außenschnitt, also das war allein technisch gesehen eine interessante Variante. Hechler köpft kurz darauf an denselben Pfosten, beides ist allerdings schon in der Nachspielzeit passiert. Also es waren keine Tore und das Spiel schien aber dennoch auch schon fast entschieden. Am Ende ist es eben dieses 2-0 für Freiburg geblieben. Adriana, was fangen wir mit diesem Spiel an? Wie haben dir beide Teams gefallen?
Puh, also ich würde auf jeden Fall sagen, ich konnte gar nicht glauben, wie viel Pech am Schluss auch irgendwie Köln hatte. Ich glaube, die haben so viel, ja, investiert in dieses Spiel und am Schluss ist ja leider nur wenig dabei rausgekommen, was ja auch nicht ganz neu ist bei ihnen, muss man auch sagen. Und auf der anderen Seite Freiburg dann ja eben die eigenen Chancen genutzt. Ich würde sagen, es war sehr lange ein Spiel, insgesamt ein Spiel auf Augenhöhe. Jetzt habe ich kurz den Faden verloren.
Also es war lange ein Spiel auf Augenhöhe und also Expected Goals wäre zum Beispiel von Köln 2,1 und kein Tor daraus erzielt. 25-11 Torschüsse. Vielleicht manchmal die Präzision, das, was so ein bisschen gefehlt hat. Also klar, bei den Pfostentreffern ein bisschen Pech gehabt, aber da ging auch sehr viel links, rechts, oben vorbei. Also ja, das fühlt sich wie so eine Binsenweisheit an, aber man muss halt nochmal sagen, ja, Charchi und Schimmer halt verloren. Ja, jetzt gucken wir, wer spielt gerade richtig gut bei ihren Teams. Ach so, ja, die beiden zum Beispiel. Also das konnte man noch nicht ganz kompensieren, obwohl ja die Namen eigentlich gut sind. Also ich habe Leimensteuer jetzt mehrfach erwähnt im Spielfilm, die hatte gute Chancen. Wie hat dir zum Beispiel Nicole Biller gefallen in der Offensive?
Ja, also ich fand sie hat schon einiges reingebracht, aber sie ist ja auch schon in der ich glaube 66. sowas ausgewechselt worden. Das hat mich dann auch, sage ich, ein bisschen gewundert, gerade bei dem Spielstand, die ja auf dem Papier die am ehesten vielleicht auch für ein Tor gut wäre, dass die dann schon rausgegangen ist und dafür auch eine 18-Jährige gekommen ist. Was nochmal, glaube ich, ein anderes Thema ist, dass Köln dann auch in der Breite nicht so super aufgestellt ist, dass sie dann von der Bank nochmal auch den Zug bringen könnten, der vielleicht auch gebraucht wird. Hat Leimstoll erwähnt, also hat mir insgesamt sehr, sehr gut gefallen, aber dann eben vor dem Tor, also sie hatte auch zwei, drei hundertprozentige, die sie machen muss. Einmal kam ja auch beim Herausspielen hinten gab's einen Fehlpass, ähnlich wie die Potsdam-Situation, sie bekommt ihn eigentlich geschenkt und schießt vor dem Tor einfach die Torhüterin an. Das sind dann Dinge, die du machen musst. Und ja, eigentlich nach dem 2-0 von Freiburg ging es eigentlich fast nur noch in eine Richtung. Und gerade Gerhard und Matisse bei Köln haben über die Außen extrem viel Tempo gemacht, extrem viel versucht, aber irgendwie ist dann trotzdem diese letzten Pässe auch, finde ich, dann nicht immer angekommen, wodurch dann auch die Schüsse häufig, die Schusspositionen nicht so gut waren, die abgeblockt wurden und so weiter. Am Schluss gegen den Pfosten. Also es war wirklich alles dabei, nur dann eben nicht dieses Tor. Und auf der anderen Seite Freiburg macht eben mehr aus seinen Chancen. Mir hat zum Beispiel Martinez sehr gut gefallen, wie sie ja mit ihrer Dynamik sehr, sehr gut agiert hat, viele Bälle vorne festgemacht hat. Hat auch, finde ich, gut im Zusammenspiel funktioniert. Muss aber auch sagen, dass sie häufig hätte abspielen müssen einfach. Also es gab viele Situationen da, wo sie, ich glaube, mit zwei, drei Freiburg-Spielerinnen aufs Tor zulaufen und sie versucht dann selbst in den Abschluss zu gehen oder nochmal ins Dribbling, wo sie lieber hätte abspielen sollen. Also das, ich glaube, da hätte Freiburg sonst noch ein, zwei Tore mehr sogar schießen können.
Und letztlich war das Rückgrat dieses Sieges so ein bisschen der gute Start. Also die ersten 10 Minuten, die waren einfach sehr, sehr gut von Freiburg mit mehreren Chancen, Pfostentreffer und so weiter, habe ich ja erwähnt. Und dann, ja, zurücklehnen ist jetzt zu viel gesagt. Aber du hast eben gesehen, Köln müsste dann kommen und hatte eben nicht die Präzision in seinen Abschlüssen. Das hat Freiburg echt ganz gut ausgenutzt. Aber ich muss auch sagen, ich bin ehrlicherweise nach dem Spiel bei beiden Teams eigentlich so schlau wie vor dem Spiel gewesen. Also bei Köln sehe ich, was man offensiv gemacht hat, auf Transferseite. Und ich finde, das wirkt sich eigentlich auch im Spiel ganz gut aus. Ich empfinde Köln als gar nicht so harmlos, aber in dem Spiel waren sie es trotzdem. Also sie haben halt ihre Chancen vergeben, aber sie haben sich auch sehr viele herausgespielt. Also ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber letzte Saison
25-11 genau. Waren es in dem Spiel.
Und wann hatten sie letzte Saison mal 25 Schüsse? Also weiß ich jetzt nicht. Da muss man wahrscheinlich dann schon gegen die Absteiger gucken. Ich glaube, gegen Nürnberg, wo es dieses wilde 3-4 gab, da dürfte das irgendwie so ähnlich gewesen sein. Aber ansonsten fällt mir da jetzt nichts ein. Trotzdem muss man aber halt auch sagen, dass sie dann aber halt auch manche Großchancen wirklich zugelassen haben. Also wie Agrisch zum Beispiel. Also sie ist überhaupt nicht allein schuldig an dem 0-1. Das wäre Quatsch, weil es eine Kontersituation und auch die Flanke kann verteidigt werden. Aber auf der anderen Seite kommt halt schon Martinez relativ gut an ihr vorbei. Und dann sind sie auch deswegen dann, sie sind zwar nicht in Unterzahl in der Mitte, aber Martinez hat eine große Lücke, in die sie quasi reinlaufen kann. Und Wobian hat dann die Fähigkeiten, genau dahin auch hinzuflanken. Also es war dann sehr gut ausgespielt von Freiburg. Aber solche Dinge passieren Köln halt eben auch immer noch, immer mal wieder. Auch Janina Hechler hatte so 2, 3 einfach unglückliche Situationen. Also da habe ich irgendwie in dem Spiel nichts dazu gelernt. Und auf Freiburger Seite aber ehrlicherweise auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich dazu überkritisch bin, aber ich finde, Freiburg hat genauso viele Chancen zugelassen, wie sie es eigentlich immer zulassen. Nur diesmal ist halt keine reingegangen. Sie haben mit Martinez definitiv eine Verstärkung, aber ich fand es auch gut, was du gesagt hast. Manchmal war sie auch ein bisschen zu eigensinnig. Vielleicht kam Freiburg sogar entgegen, dass man Ellie Gudorf gelb-rot gefährdet runtergenommen hat in der Halbzeit, denn die hat irgendwie ein seltsames Spiel gespielt. Weiß gar nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Da waren viel Licht, viel Schatten und Sikai macht dann eben das 2:0 und Sikai, finde ich, war ganz gut eben, um auch mal einen Ball festzumachen, ins Dribbling zu gehen, rauszukommen aus der eigenen Hälfte. Aber bei Freiburg bin ich genauso hin und her gerissen. Wie geht's denn unserer Freiburg-Expertin, Carmen? Ich weiß jetzt gar nicht, was alles von dem Spiel gesehen hast, aber dein Herz ist natürlich dem SC so nahe. Wie siehst du denn da die Situation?
Ja, ich sehe sie diese Saison sehr effektiv. Mhm. Also das ist bislang der Unterschied. Sie spielen es teilweise auch viel besser auf, aber gerade in dem Spiel, ich habe mir jetzt nicht das komplette Spiel angeschaut, ich habe drüber gescrollt und da ist mir schon aufgefallen, dass sie gerade so auch vom Ballbesitz und so weiter von ihren Spielphasen, vielleicht in Dribblings waren sie da ein bisschen aktiver, weil sie eben genau mit Zikai und die Spielerinnen so haben, die auch ins Dribbling gehen. Martinez wurden sicherlich auch ein paar Aktionen so gut geschrieben, aber ich denke, das Spiel kann schnell ganz, ganz in die andere Richtung ausgehen, wenn Köln einfach ihre Chancen nutzt. Und das war, glaube ich, der Knackpunkt in der Partie, dass es Freiburg wie die Spiele zuvor auch schon echt clever und effizient gemacht hat und stark verteidigt hat. Also dadurch auch, klar, wenn du keine Tore kriegst, dann verteidigst gut. Muss auch sagen, dass Borggräfe wirklich jetzt auch, also schon seitdem sie jetzt letzte Saison gespielt hat, dass die eine Sicherheit hinten rausbringt und dass sich das auch so auf die Abwehr überträgt. Und ja, also dementsprechend bin ich so ein bisschen mit dem Freiburger Herz natürlich glücklich, dass der Saisonstart so gelaufen ist und dass sie das Spiel so gewonnen haben. Aber ja, wenn man es nüchtern sieht oder nüchtern betrachtet, dieses Spiel, dann ist es eigentlich so ein klassisches Unentschieden-Spiel. Hm. Also von der Qualität, was gegenüberstand. Mhm.
Und Freiburg hat ja noch die Chance auf den perfekten Saisonstart. Sollte das Leverkusen-Spiel wiederholt werden, könnte man ja die einzige Saisonniederlage ausmerzen. Und auf der anderen Seite haben wir Adriana Köln bei 1 Punkt stehen und 4:11 Toren. Man muss dazu sagen, mit Leipzig, Wolfsburg und Freiburg auch starke Gegner zwischendurch 1 Punkt gegen die SGS geholt haben. Wenn ich jetzt aber aufs weitere Programm gucke vom FC, dann sehe ich auswärts Bayern, zu Hause Hoffenheim, auswärts Jena, zu Hause Leverkusen. Wann holt Köln seinen ersten Saisonsieg, Adriana? Verrat's uns.
Das ist ganz, ganz schwierig zu sagen. Also, ja, wir haben gesehen, sie schaffen's, 3 Viertel des Spiels gut zu gestalten. Jetzt heißt es eben, dieses letzte Viertel irgendwie noch zu finden. Natürlich gehört dazu auch so ein bisschen das gewisse Selbstvertrauen auch, gerade wenn man Richtung Torabschluss und so weiter schaut. Ich glaube, da muss man einfach jetzt über Training und so weiter sich einfach das erarbeiten, das Selbstvertrauen in gewisser Weise, weil zum Beispiel jetzt gegen den FC Bayern wird's extrem schwierig in der aktuellen Verfassung. Vielleicht haben sie Glück, wenn jetzt wenigstens die Innenverteidigerin und Kapitänin ausfällt, kann man vielleicht irgendwie nutzen. Also wenn dann zum Beispiel eine Tuva Hansen in der Innenverteidigung spielt, die eher klein ist, kann man, wer weiß. Aber ja, da ist es best auf jeden Fall gut, wenn sie sich nicht gleich in München eine Packung abholen, natürlich. Vielleicht dann da irgendwie über, ja, erstmal gut, sich auf die Abwehrarbeit erstmal zu konzentrieren und darauf dann aufzubauen, wäre vielleicht die Idee. Und dann vorne die Chancen nutzen.
Sehr gut. Das ist unser Tipp, lieber 1. FC Köln. Verteidigt doch ein bisschen besser und nutzt vorne eure Chancen. Rechnung, bitte Beratungshonorar zu gleichen Teilen an Adriano und den Rasenfunk. Nein, ich weiß, was du sagen wolltest, Adriano, und ich stimme genauso zu. Es ist, die Situation ist nicht so, wie die Tabelle sie aussehen macht. Also ich finde, es ist ein anderer FC als in der letzten Saison und gerade offensiv eigentlich auch ein verbesserter, aber es drückt sich noch nicht in den Ergebnissen aus, was aber auch mit den Gegnern eben zusammenhängen könnte. Aber trotzdem muss, glaube ich, Köln aufpassen, weil diesen Spruch, den können wir noch bis zum 22. Spieltag sagen, dass der Saisonstart sehr hart war für Köln. Wenn sie bis dahin aber immer noch nur einen Punkt haben, dann werden wir sagen, naja, da fing es halt an, dass es dann schwierig wurde. Also irgendwann muss gepunktet werden. Ich denke, auswärts in Jena wird da ein bisschen Druck drauf sein. Wir gucken es uns dann an. Jetzt fehlt nur noch eine Kategorie und dann ist dieser Spieltag offiziell beendet, auch von Rasenfunkseite. Wir wollen unsere Spieltags-Awards vergeben, das heißt unsere MVP, unsere Unsung Heroine und unser Moment des Spieltags. Jeder darf für sich seine Awards vergeben. Carmen, leg doch gerne mal los. Wer ist deine MVP dieses Spieltags?
Also das ist für mich die Nicole Anyomi mit ihrem Doppelpack, aber nicht nur wegen ihren Toren, die sie natürlich auch überragend gemacht hat, auch weil sie ein wahnsinniger Aktivposten in der Offensive war. Ihre Laufwege haben wirklich viele Löcher gerissen und sie hat sehr, sehr viele clevere Bälle auch gespielt und somit auch sich selber die Tore eingeleitet. Und deswegen ist sie für mich die Spielerin des Spieltags.
Diese Wahl lag nicht so weit entfernt. Die lag relativ nahe. Adriana, wen hast du als MVP?
Ich hatte tatsächlich auch Nicole Anyomi als meine MVP, aber ich habe mir auch schon gedacht, dass es sehr naheliegend ist, dass es Carmen oder du wahrscheinlich auch nimmst. Deswegen habe ich auch noch als zweites Georgia Stanwell zur Auswahl. Habe ich ja selber vorher auch, genau, weil ich habe es ja vorher eigentlich schon ja erklärt. Ich fand, sie hat sehr, sehr gutes Spiel gemacht, sehr, sehr erwachsen gespielt, Verantwortung übernommen, als die Hauptkapitänin rausgegangen ist und das Spiel gesteuert, gelenkt, und das ist genau ihre Aufgabe, und hat auch ihre Herausforderung an sich selbst erfüllt, nämlich mehr Tore zu schießen, an mehr Toren beteiligt zu sein. Deswegen Georgia Stanwell.
Okay, also mein Pick Nummer 1 war Nicole Anyomi, mein Pick Nummer 2 war Georgia Stanway, aber ich habe so viele Unsung Heroines, dass ich davon jetzt einfach eine nach oben ziehe, die MVP-würdig ist, und das ist Sarah Dorsun. Fantastisches Spiel gemacht, hat auch diesen Strafstoß verwandelt, also wir haben sie vorhin schon genügend gelobt, ich glaube, das muss ich nicht weiter noch ausführen. Sehr, sehr guter Spieltag für Sarah Dorsun. Und damit kommen wir zu unseren Unsung Heroines. Vielleicht habe ich da jetzt schon Sarah Dorsun jemandem geklaut, so wie Carmen gerade reagiert hat.
Genau, mir hast du die geklaut. Genau deswegen. Defensiv sehr stabil, super Spieleröffnung, klasse Spiel gemacht, Elfmetertor. Was jetzt auch nicht so ohne ist, gegen Wolfsburg sich ein Herz zu fassen. Und also deswegen ist sie meine Wahl.
Ja, sehr, sehr gut. Adriane, wer ist deine Unsung Heroine?
Ja, also ich will es jetzt fast gar nicht sagen, aber ich hatte auch Sarah Dawson.
Die darfst du ja auch nehmen, du musst jetzt nicht.
Ja, nee, aber ich, fast auf der gleichen Ebene war bei mir auch Sophia Kleinherne. Also auch vor dem Hintergrund jetzt Richtung Nationalmannschaft, da wird ja auch ein Umbruch stattfinden in der Innenverteidigung. Marina Hegering hat ja auch ihre Karriere dort beendet, und ja, da ist, finde ich, das perfekte Bewerbungsschreiben nochmal von Kleinherne und Dorsun eben an den Bundestrainer, dass er sich das nochmal genauer anschaut. Hatten beide ja nicht die besten Erfahrungen, sag ich jetzt mal, in jüngster Vergangenheit mit dem DFB. Deswegen hoffe ich, dass sie jetzt nochmal eine neue Chance bekommen.
Ja, also wenn Kleinherne jetzt nicht nominiert wird, dann... Also, dann ist es nicht mehr erklärbar. Jetzt auch nur mit dem Achillessehnenriss von Bibiane Schulze-Solano. War es Achillessehne oder war es Kreuzband? Das bin ich gerade. Auf jeden Fall eine schlimmere
Kreuzband.
Verletzung.
Ich glaube, Kreuzband.
Ja. Genau. Wie komme ich denn auf Achillessehne? Ja. Entschuldigt. Aber auf jeden Fall langfristige Verletzung. Also, da kann man eh gespannt drauf sein, wie jetzt dann Christian Wück das alles angehen wird, auch mit den ganzen Rücktritten aus dem Nationalteam. Aber das werden wir alles dann ganz in Ruhe besprechen, dann wieder in den Nationalteams-Sendungen. Dann nehme ich noch eine Unsung Heroine, die übrig geblieben ist. Ich habe sie vorhin schon ein bisschen besungen, aber will sie hier trotzdem nennen. Juliette Vidal hat wirklich ein starkes Spiel gemacht und auch so ein bisschen möchte ich damit ihr Gesamtkunstwerk loben. Ich finde, dass die unheimlich stark spielt bei Leverkusen. Sie ist mit der Grund, warum das mit dem 4-4-2 auch so gut klappt, dass da trotzdem nichts fehlt im Zentrum und im Spielaufbau. Hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, ist meine Unsung Heroine dieses Spieltags. Und jetzt brauchen wir noch unsere Momente des Spieltags. Carmen, ich hoffe, ich habe jetzt nicht wieder was von dir geklaut.
Nein, ich habe eigentlich zwei ganz unterschiedliche Dinge. Also der erste Moment des Spieltags ist eigentlich für mich Elvira Herzog und ihr Trikot.
Ja.
Weil das irgendwie so eine strange Situation war, wo man dann denkt, sag mal, wieso kommen die nicht aus der Kabine raus? Und jeder fragt sich, wieso das so lange dauert. Und dann sieht man auf einmal diese krumme, riesige Eins auf diesem Trikot, bis man das dann mal in Erfahrung gebracht hat. Ja klar, das Hellblau, also es war ja vorab schon eigentlich alles so genehmigt, aber ja, jeder Blinde weiß ja, dass Hellblau und Dunkelblau ist dann schon eine Kombination, die sehr unglücklich ist. Also hätte man vielleicht auch schon vorab klären können. Mhm. Aber ansonsten, also jetzt abgesehen von irgendwelchen Stories vorm Spiel, ist für mich eigentlich der Moment des Spieltags die Szene oder das Tor von Stanway, das sie erzielt hat. Und wie es Adriana jetzt auch schon ausführlich erwähnt hat, dass sie dann auch damit der Ursprung war mit ihrer Leistung und das Spiel auch gedreht hat mit allem, was sie hat. Mhm. Und dieser Moment war dann auch entscheidend, dass das Spiel komplett gedreht wurde.
Aber wirklich, Adriana, was ist dein Moment des Spieltags gewesen?
Mein Moment des Spieltags war der Spielzug von 3:0 Frankfurt gegen Wolfsburg, der ja in der eigenen Hälfte mit einem Ballgewinn angefangen hat, mit Doppelpass und Dribbling über die linke Seite, also lehrbuchhaft ausgespielt worden ist und dann eben Nicola Nyomi, die dann den Ball unhaltbar auch versenkt. War für mich einfach so der Inbegriff von so sollte Fußball sein, so sollte es Spaß machen und für Frankfurt dann natürlich auch so der letzte, ja, die endgültige Entscheidung eben, dass man dieses Spiel gewonnen hat und das war es für mich am meisten hängen geblieben.
Okay, es ist zwar dasselbe Spiel und eine ganz ähnliche Situation, aber für mich war tatsächlich das 2:0 von Eintracht Frankfurt der Moment dieses Spieltags, weil man hat sich ja wirklich gedacht, ob das jetzt gereicht hat für Eintracht, so eine gute erste Hälfte zu spielen, aber nur in Anführungszeichen mit dem 1:0 in die Kabine zu gehen. Und 15 Sekunden später ist halt diese Frage schon beantwortet, weil sie eben direkt dieses Tor machen. Und das hat noch eine Nebengeschichte. Mein erster Gedanke war, oh krass, damit hätte ich nicht gerechnet. Mein zweiter Gedanke war, ich hoffe, dass meine Nichte, die ihren 13. Geburtstag mit ihren Freundinnen und Freunden im Stadion gefeiert hat, mein zweiter Gedanke war, boah, hoffentlich waren die schon alle auf ihren Plätzen. Hoffentlich haben die das gesehen. Deswegen ganz herzliche Grüße an der Stelle nochmal, finde ich sensationell. Kindergeburtstag oder der Kindergeburtstag ist ja Quatsch bei einer 13-Jährigen. Also quasi ein Geburtstag mit Freundinnen und Freunden im Stadion. Wahnsinn. Warum war ich auf diesen Geburtstag nicht eingeladen? Ich möchte bitte dazu eine Sprachnachricht bekommen. Also das war mein ganz persönlicher Moment des Spieltags, weil das Tor so toll war und weil ich wirklich dann dachte, oh, hoffentlich haben die das alles gesehen. Weil Wiederholung ist ja nicht.
War auf jeden Fall ein Wow-Effekt, ja.
Ja, aber absolut, absolut. Ihr zwei, ein Wow-Effekt war es auch mit euch, diese Folge aufzunehmen. Es hat wirklich große, große Freude gemacht. Es ist ein riesiges Geschenk an den Rasenfunk, dass wir Gäste haben, die sich immer so toll vorbereiten, mit denen man dann auch einfach, ohne es abzusprechen, nochmal kurz über 10 Minuten über Alex Popp reden kann. Also vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Herzlichen Dank an Adriana Behrens. Schön, dass du hier warst. Ich hoffe noch ganz oft, dass wir dich hier begrüßen dürfen. Danke dir, liebe Adriana.
Ja, vielen Dank auch. Es ist immer eine große Freude.
Das freut mich zu hören und ebenso groß ist die Freude, dass Carmen Höflin mal wieder hier war. Carmen, lieben, lieben Dank dir und ich freue mich auch immer, dich dann zu hören bei den Übertragungen und so weiter und das ist, weil man auch hier so lange über Fußball spricht, ist es manchmal so, als würdest du neben einem auf dem Sofa sitzen. Das gefällt mir sehr gut. Also danke, dass du mit dabei warst.
Vielen Dank auch an euch und macht weiter so. Ich höre sehr, sehr gerne sämtliche Sendungen von euch. Also kann ich nur jedem empfehlen.
Ach, stark, sehr gut. Jetzt machst du schon die Werbung für den Rasenfunk, die ich doch jetzt noch machen wollte. Danke euch beiden und danke auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, denn ihr wisst ja, der Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wie finanzieren wir all das, was wir hier tun, inklusive Gästehonoraren? Ja, durch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, und durch Menschen wie Husky38, Konrad, Miguel, Filusi, Sturmius und Delinquent. Sie alle sind auf rasenfunk.de/supportersclub gegangen und da findet ihr, wie man uns unterstützen kann. Geht via PayPal, Kreditkarte, Banküberweisung und so weiter und so fort. Ganz herzlichen Dank an alle, die das getan haben und unterstützt uns auch gerne, indem ihr diese Folge weiterempfehlt in einem sozialen Netzwerk eurer Wahl, über WhatsApp, wie auch immer ihr sie verschicken wollt. Sagt, dass es den Rasenfunk gibt. Bleibt uns gewogen, bleibt gesund und bis bald. Macht's gut. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.